Schönen guten Abend. Ich habe eben mich hier relativ verdattert umgeguckt. Ich lese Qualitätspresse und daraus habe ich eigentlich immer entnommen, dass die Jugend total unpolitisch ist. Das heißt, alle unter 25, warum seid ihr hier? Ja, das Thema geht euch eigentlich nichts an. Das ist was für alte Männer in Parlamenten und Frauen und Frauen. Und letzten Endes soll eure Zukunft dadurch besser gemacht werden. Ja? Also einfach passieren lassen, vielleicht jetzt ein bisschen zuhören und dann denken, ja, ja, alles klar, was schwafelt der alte Mann da? Ich selber, Christian Mertens, Rechtsanwalt aus Köln, Fachanwalt für Strafrecht, habe täglich mit der Polizei zu tun und habe festgestellt, wir sind mittlerweile die Bösen. Ja, und mit wir meine ich alle, die nicht Polizei sind. Das klingt erstmal ziemlich deprimierend, das klingt vielleicht auch ein bisschen wenig verständlich, wird aber hoffentlich im Laufe meines Vortrags etwas deutlicher. Warum ist das so? Weil mit dem, was dieses Gesetz einführt, wir jeden einzelnen Bürger in gewisser Weise unter einen Generalverdacht stellen. Wir sind die Bösen heißt auch gleichzeitig wir hier in dem Raum. Weil offenbar jeder, der hier ist, jedenfalls so viel Interesse an dem Thema beweist, dass er das nicht einfach nur durchwinken will, sondern dass er zu den Leuten gehört, die sich, wie beispielsweise in Bayern, auf die Straße stellen und sagen, das geht nicht. Und meines Erachtens geht's auch nicht. Es darf nicht gehen. Jetzt war ja der Wille des Volkes noch nie sonderlich entscheidend für die, die im Parlament bestimmen. Das ist auch leider so. Aber, was meine ich mit wir sind die Bösen? Es nützt nichts, wenn wir uns hinsetzen und sagen, das Gesetz ist falsch. Das sieht doch jeder. Und die Leute im Parlament entschließen sich, das trotzdem zu machen. Mit dieser Art Einstellung hat Hillary Clinton die Wahl verloren. Zu sagen, ich bin die Gute und alle anderen müssen das genauso sehen. Es gibt Leute, die finden dieses Gesetz gut und das sind nicht nur Polizisten. Es gibt Leute, die sind ernsthaft der Meinung, strengere Gesetze, härtere Strafen, mehr Möglichkeiten für die Polizei sind sinnvoll für uns alle, weil sie uns alle mehr Sicherheit bringen. Das ist Bullshit. Das ist einfach Unsinn. Ja, bisher ist die Freiheit noch jedes Mal an ihrer Verteidigung gestorben und an nichts anderem. Jemand, der mit einer Bombe über irgendeinen Platz läuft, kann nicht dafür sorgen, dass wir alle unsere rechtsstaatlichen Garantien verlieren. Das klappt nicht. Nur das Parlament kann dafür sorgen, dass wir alle unsere rechtsstaatlichen Garantien verlieren. Ja? Und im Moment sind wir in einer Richtung, es ist weltweit politisch ja ganz klar zu sehen, es geht wieder, ich nenne es mal plastisch, nach rechts, es geht ins Konservative, es geht ins Staatshörige und man muss einfach bereit sein, aufzustehen und mit den Leuten zu diskutieren. Es nützt nichts, wenn ich jemandem sage, du hast Unrecht, denn wir gendern jetzt in der Taz. Ich muss dem erklären, warum es richtig ist zu gendern. Es nützt nichts, wenn ich irgendjemandem sage, du hast Unrecht, denn Überwachung auf öffentlichen Plätzen ist schlecht. Ich muss dem erklären, warum das schlecht ist. Deswegen werde ich gleich erstmal, bevor ich das Gesetz bespreche, ein paar einleitende Worte sagen und vielleicht auch das ein oder andere Argument an die Hand geben, wie man sich mit solchen Leuten unterhalten kann. Es nützt nichts, sich richtig zu fühlen. Es nützt auch nichts, auf der richtigen Seite zu sein. Notwendig ist, dass man den Leuten erklären muss, warum man auf der richtigen Seite ist. Was heißt das? Ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, bei der ersten Demo vor dem Landtag hat sich tatsächlich, muss man anerkennen, vor den Hut ziehen, Herr Innenminister Reul bequemt, mal dem Volk aufs Maul zu schauen und ist kurz zu den 60 Demonstranten, die vielleicht da waren, runtergekommen und hat mit denen diskutiert. Und wir waren in der vorteilhaften Position, tatsächlich vorbereitet zu sein auf diese Diskussion, weil wir uns vorher schon mit den Argumenten auseinandergesetzt haben. Es kommt im Parlament ja nicht oft vor, dass man sich ernsthaft in der Sache unterhalten muss, sondern wenn man überhaupt eine Rede hält und sie nicht schriftlich abgibt, dann ist klar, von der Seite, die mich zum Minister gemacht hat, kommt Applaus, und von der anderen nicht. Dann sprechen die anderen. Und da sieht der Applaus anders aus. Nämlich genau umgedreht. Jeder hier oder die meisten kennen das Buch 1984. Jetzt will ich gar nicht davon anfangen, dass wir schon lange in 1984 sind. Kleine Anekdote am Rande. Das Haus von George Orwell ist heute ein Museum und wird rund um die Uhr Video überwacht. Also, was ist in diesen Dystopien, denn es ist ja nichts anderes als eine Dystopie, das Grundthema? Das Grundthema in jeder Dystopie, nicht nur in 1984, ist wir gegen die. Das sind die Bösen. Wir sind die Guten. Und um unsere Position zu sichern, müssen die dran glauben. Und wir alle müssen ein bisschen von unserer Freiheit abgeben, damit wir als Gemeinschaft ein bisschen enger zusammenrücken. Das ist das Grundthema, was sich durch jede Dystopie zieht. Es ist immer das Argument, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Das heißt aber nicht Dystopie, weil es da so schön ist in diesem Land, wo diese Einstellung herrscht. Das heißt Dystopie, weil grundsätzlich jeder merkt, da läuft was schief. Was läuft schief? Was sich durch sowohl faschistische als auch Regime wie, also durch alle Überwachungsregime, so nenne ich es mal, was sich da durchzieht, ist eine Besonderheit. Und das ist der Punkt, worüber wir heute reden müssen. Die Besonderheit ist nicht, dass da irgendwer irgendwen überwacht. Der Nachbar kann von mir aus 24 Stunden am Fenster sitzen und jeden knipsen. Ja, das Überwachen ist nicht das Problem. Es sind zwei Punkte, die das Problem sind. Das eine ist, dass es die Informationen an den Staat gehen und der Staat die Möglichkeit hat, dadurch in meine Rechte einzugreifen. Es geht jetzt im Moment erstmal nicht darum, dass ich grundsätzlich sage, der Staat ist böse. Der Staat kann böse sein, der Staat kann gut sein. Aber der Staat hat Macht. Der Staat hat das Gewaltmonopol, der Staat hat Gefängnisse, der Staat hat Richter, der Staat hat Polizisten, der Staat hat Waffen, Soldaten. Kann man so lange weiter erzählen, wie man möchte. Er hat die Möglichkeit, Macht auszuüben über jeden Einzelnen. Er kann die Steuern einziehen, er kann Polizisten bei einem zu Hause vorbeischicken. Dieser Staat sammelt Informationen und er kann die benutzen. Und zwar nicht für einen. Wenn der Staat alle Infos, die ich hätte, für mich nutzt, dann wird er ja mit dem Nutzen überhaupt gar nicht mehr hinterherkommen. Der Staat nutzt Informationen regelmäßig gegen einen. Dafür sammelt die Polizei sie. Dafür sammelt der Staatsanwalt sie. Dafür sammelt der Staat sie. Das ist kein Misstrauen, sondern das ist dem Wesen des Sammelns von Informationen immanent. Wenn ich als Staat den Bürger schützen will, dann muss ich gegen andere vorgehen. Anders funktioniert es ja nicht. Ja? Das heißt, die Informationen, die ich sammle, sind grundsätzlich erstmal Informationen, die man gegen mich verwenden möchte. Und bei dem Satz klingelt es vielleicht. Jeder hat schon mal eine Fernsehserie gesehen, meist amerikanische, denn im Deutschen funktioniert es nicht so, wo der Polizist kommt und sagt, Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Nicht für, gegen. Ja, das fällt einem immer erst auf, wenn man das erste Mal drüber nachgedacht hat. Warum eigentlich gegen? Warum verwenden die nicht für mich, was ich jetzt sage? Ja? Der Punkt in einem Strafverfahren, in einem polizeilichen Verfahren ist immer Staat gegen Bürger. Das ist das Grundkonstrukt von exekutiver Gewalt. Der Staat nutzt seine Gewalt, um, nicht immer, aber im Einzelfall, gegen den Bürger vorzugehen. Das ist das eine, warum man möglicherweise nicht möchte, dass der Staat Infos von einem hat. Das zweite Argument, und das ist auch das, was all diese Überwachungsregime durchdringt. Es geht nicht nur um geschäftliche Beziehungen, um Steuerunterlagen. Es beginnt dann unangenehm und fies zu werden, wenn auch soziale Beziehungen dadurch zu erodieren beginnen. Mit anderen Worten, ob ich jetzt dem Finanzamt schreibe oder nicht und das Finanzamt mir dann vielleicht Steuerfahnder schickt, okay, gehört vielleicht so ein bisschen dazu. Wenn ich aber anfangen muss zu überlegen, was ich meiner besten Freundin schreibe, was ich meinem Kind sage oder was ich in dieser oder in jener Situation in eine E-Mail schreibe, dann fängt die Schere im Kopf an. Dann fange ich an, meine sozialen Beziehungen nicht mehr nach dem auszurichten, wie ich das möchte, sondern danach auszurichten, wie andere das möchten. dass ich bestimmte Themen eben nicht mehr anspreche. Dass ich vielleicht überlege, dieser Typ da, der da am Nebentisch sitzt, wer ist denn das? Ja? Es beginnt ein allgemeines und ständiges Gefühl des Unwohlseins. Dieses Unwohlsein, da könnte man doch was gegen tun als Staat, oder? Vielleicht noch ein bisschen die Sicherheitsgesetze verschärfen, damit das Unwohlsein nicht mehr notwendig ist. Wo wollen wir aufhören? Wie viele Sicherheitsgesetze brauchen wir noch? Die Frage kommt immer, und auf diese Frage muss man vorbereitet sein. Wo ist denn das Problem? Wenn du nichts zu verbergen hast, der gibt deine Daten doch dem Staat. Ja? Du gibst deine Daten doch auch Google. Der kannst du sie doch auch dem Staat geben. Der Vergleich mit Google hinkt natürlich. Google kann mich nicht ins Gefängnis stecken. Google kann mir keine Gefängnisstrafen geben. Google, alles was die machen können, ist, die können sagen, du darfst Google nicht mehr nutzen. Das werden die aber nicht. Vielleicht irgendwann in ferner Zukunft holt Google vom 71. Präsidenten der Vereinigten Staaten irgendein Kinderfoto raus und sagt, guck mal, so ein peinlicher Typ soll jetzt unser Präsident werden. Möglicherweise. Aber das sind alles Daten, die ich freiwillig hergebe bei Google. Solange sie nicht von irgendjemandem eingesammelt oder an Google gegeben werden, der meine Daten weitergibt, ist das in der Regel nichts, was staatlich erzwungen wird. Aber auf diese Frage, was hast du denn zu verbergen, kann man doch eigentlich nur kontern mit der vielleicht etwas polemischen Frage, ja, wo ist denn dann dein Problem mit der Stasi? Hatten die Leute damals was zu verbergen? Warum findest du die Stasi dann schlecht? Kommt man natürlich nicht mal mit. Ist so ein Butz-Kinder-Butz-Spiel. Ne? Ist wie im Kindergarten. Der eine schubst, der andere schubst zurück. Der Punkt ist, jeder hat was zu verbergen. Und jeder sollte auch was zu verbergen haben. Ja? Wenn ich hier irgendjemanden im Raum frage, sag mal, woran hast du denn letztes Mal beim Masturbieren gedacht? Da sagt er, was? Geht den Scheißdreck an. Ja? Oder wenn ich sonst irgendwelche unangenehmen Fragen stelle, na, schon mal fremd gegangen, da rede ich gar nicht mit dir drüber. Ja? Jeder hat was zu verbergen. Jeder hat Dinge, die er einfach nicht erzählen möchte. Aus was für Gründen auch immer. Das kann anfangen bei verqueren Moralvorstellungen und enden mit absolut legitimen Wünschen nach beruflichem Fortkommen. Alles dazwischen ist ein absolut legitimer Grund, um zu sagen, ja, ich habe was zu verbergen und das geht dich auch nichts an. Und jetzt kommen wir doch in den Bereich, dass man überlegen muss, wo fängt das denn an? Wo hört das auf? Was habe ich denn legitimerweise zu verbergen? Was darf ich denn verbergen? Die Antwort ist ganz einfach. Das, was ich verbergen möchte, das darf ich auch verbergen. Mit anderen Worten, ich habe zu verbergen, was ich für verbergenswert halte bei mir. Es gibt Leute, die sagen, ich habe wirklich nichts zu verbergen. Das sind meist die Leute, die vor Feuerwehreinfahrten parken oder mit 65 in der 30er-Zone fahren. Die halten sich immer ans Gesetz, ärgern sich dann, wenn sie geblitzt werden und schimpfen dann auf den Raubritterstaat, der ihnen jetzt schon wieder 50 Euro und einen Punkt. Ja, natürlich hatten die auch was zu verbergen. Klar, jeder, meines Erachtens, jeder, der hier im Raum ist, sagt, ja, irgendwas gibt es, wo ich nicht möchte, dass das irgendjemand erfährt. Ich habe viele Sachen, wo ich nicht möchte, dass das irgendjemand erfährt, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und dann sage ich das auch nicht. Und dann gibt es eben keinen Grund zu sagen, ihr gebt es doch freiwillig dem Staat, das ist doch kein Problem. Der Staat geht doch gut damit um. Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Ja? Wer weiß es? Wer möchte dem Risiko ausgesetzt sein? Also, erstens, wir sind die Bösen. Heißt, die Tatsache, dass wir eigentlich die Guten sind, ergibt sich nicht von selbst, sondern muss man jeden Tag neu erkämpfen. Und es lohnt sich auch nicht, wenn wieder Christian Lindner ans Rednerpult geht, zu sagen, ist eh ein Depp. Oder was man da auch immer denken mag. Ja? Das war jetzt nur ein Beispiel, was man denken kann. Oder gibt es ja beliebige Politiker, die man da hinsetzen kann, jeglicher Couleur. Wir müssen den Leuten erklären, warum man das, was sie tun, für falsch hält. Warum das, was sie sagen, das ist, was man eigentlich einem Deppen zuordnet. Aber das kommt nicht von selber, auch wenn es für einen selber vielleicht selbsterklärend ist. Machen schärfere Gesetze das Land sicherer? Nein, machen sie nicht. Mit einer Ausnahme. Wenn man tatsächlich die schärfstmöglichen Maßnahmen nimmt, mit anderen Worten, alle erschießen oder einsperren, dann wird es wahrscheinlich keine terroristischen Terrorakte mehr geben. Ja? Das ist einfach so. Klar, natürlich. Wenn ich wirklich alle Leute wegschaffe, dann kann auch keiner mehr von denen eine Straftat begehen. Ansonsten helfen schärfere Gesetze nicht dabei, irgendetwas zu verhindern. Ich illustriere es mal an einem ganz einfachen Beispiel. Egal wie scharf die Gesetze sind, ich könnte mir jetzt diese Flasche nehmen und der Dame in der zweiten Reihe den Schädel damit einschlagen. Die Gesetze könnten so scharf sein, wie sie wollten. Sie könnten verbieten, dass ich eine Glasflasche mit hier reinnehme. Dann würde ich mein Handy nehmen oder den Autoschlüssel oder den Stuhl. Irgendwas würde ich schon finden. Nichts gegen Sie. Ja? Ich habe es ja nicht getan. Ich werde es auch nicht tun. Schärfere Gesetze nützen nur dann was, wenn sie so absurd scharf sind, dass sie für keinen mehr Sinn ergeben. Alles andere ist umgehbar. Schärfere Grenzkontrollen sind super sinnvoll, genauso sinnvoll wie die Fenster einzuschlagen und den Mücken zu sagen, sie sollen nicht reinkommen. Ja, das funktioniert nicht. Das klappt einfach nicht. Schärfere Gesetze können sowas nicht verhindern. Sie können auch den Leuten kein Sicherheitsgefühl vermitteln. Denn wenn man den Leuten sagt, wir haben jetzt noch schärfere Gesetze, aber wenn ich ihnen sage, warum wir das Fußballspiel in Hannover abgesagt haben, könnte das Teile der Bevölkerung beunruhigen, dann denken die Leute nicht, zum Glück haben wir so scharfe Gesetze, dann denken die Leute, wir brauchen noch schärfere. Ja, wir haben schon so scharf und es funktioniert immer noch nicht. Wir werden gezielt mit Angst auf immer schärfere Gesetze getrimmt. Die werden dann eingeführt und dann merkt irgendjemand, das reicht ja immer noch nicht. Das ist der Kreislauf, in dem wir uns im Moment bewegen. Ich sehe schon die ersten zweifelnden Gesichter, ob ich da nicht übertreibe. Ich werde gleich ein paar Auszüge aus dem Gesetz zeigen und da werden die Leute mich fragen, was? Und manche werden fragen, brauchen wir nicht noch schärfere Gesetze? Grundlagen. Was muss man wissen, damit man über dieses Polizeigesetz und Polizeigesetze an sich diskutieren kann? Man muss zwei Sachen wissen, die wichtig sind in dieser Diskussion, auch teilweise von den gesetzgebenden Organen, Klammer auf, natürlich absichtlich, Klammer zu, vermischt werden. Erstens, die Polizei kann präventiv und, das heißt tatsächlich so, das habe ich mir nicht ausgedacht, repressiv handeln. Was heißt das? Präventiv bedeutet, die Polizei wird tätig, bevor was passiert. Repressiv heißt, die Polizei wird tätig, nachdem was passiert ist. In der einen Situation versucht sie zu verhindern, sie kommt zuvor. In der anderen Situation versucht sie aufzuklären und bei der Bestrafung des Täters zu helfen. Das sind die beiden Dinge, die die Polizei tut. Das neue Polizeigesetz, und hier darf man sich dann auch nicht irgendwie wild machen oder durch falsche, wenn auch gut gemeinte Argumente durcheinander bringen lassen. Das neue Polizeigesetz ist präventiv. Für viele Leute klingt das erstmal gut, dass sie denken, puh, da kann ja nicht bestraft werden. Das ist Unsinn, weil präventiv immer schlimmer ist als repressiv. Bei präventiv ist nämlich noch gar nichts passiert und die Polizei tut schon was. Das kann sehr hilfreich sein. Wenn irgendjemand mit der Pistole am Kopf einer Geisel vor der Bank steht und sagt, ich knall die ab, wenn ich keinen Fluchtwagen kriege, dann finde ich persönlich es nicht schlecht, wenn die Polizei jetzt eingreift und irgendwas tut, um zu verhindern, dass der Mann die Frau erschießt. Das ist präventives Handeln. Repressiv würde bedeuten, dass die Polizei sagt, schau mal an, wir haben einen Geiselnehmer, den haben wir jetzt festgenommen, jetzt führen wir ein Ermittlungsverfahren gegen den, nehmen den in Untersuchungshaft oder beantragen, fragen den Richter, ob er den in Untersuchungshaft nimmt und sammeln alle Beweise, damit er später für sein Handeln bestraft werden kann. Grundsätzlich auch nicht immer eine schlechte Idee, Leute zu bestrafen, wenn sie Straftaten begehen. Diese Unterscheidung ist aber wichtig. Sie ist einfach deshalb wichtig, damit man weiß, worüber man redet. Damit man weiß, die Polizei ist hier Gefahrenabwehrbehörde. Das heißt, es droht eine Gefahr, juristische Definition irgendwo in der Nähe von, wenn es so weitergeht, dann wird es gefährlich. Ja, das heißt Gefahr. Und da greift die Polizei ein und sagt, machen wir nicht. Ja, ein LKW mit loser Ladung, wo ich weiß, da hinten ist eine Kurve, wenn der schwungvoll um die Kurve fährt, kippt der um, die Ladung verteilt sich auf der Straße oder was auch immer. Ja, klassischer Fall. Ich baue ein Haus, da ist ein Stützbalken so eingezogen, wenn da einer gegenläuft, stürzt das Haus ein. Ja, das sind alles präventive Maßnahmen. Da sagt die Polizei schon vorher, das machen wir nicht. Ist jetzt nicht die Polizei, im zweiten Fall wäre es die Bauordnungsbehörde. Aber vom Prinzip her ist das eine präventive Maßnahme. Repressive Maßnahmen werden durch dieses Gesetz nur ganz am Rande betroffen. Allerdings auch da an einer für Juristen ziemlich erschreckenden Stelle. Da komme ich aber gleich noch zu. So. Zweitens, und jetzt weiß ich nicht, wie viel Prozent der Leute hier im Saal mich mit erschrockenen Augen angucken werden. Wenn ich fragen würde, was darf die Polizei? Da würden wahrscheinlich viele Leute kurz überlegen und dann sagen, na ja, das, was notwendig ist. Irgendwie. Andere werden vielleicht sagen, ja, das, was sie halt tut. Ne? Wenn ein Polizist mich am Ausweis fragt, dann gebe ich dem den. Ist ja ein Polizist, der darf das. Die richtige Antwort ist, ein Polizist darf nur das, was ihm durch das Gesetz erlaubt ist. Das ist der Gesetzesvorbehalt. Mehr darf ein Polizist nicht. Alles, was sich in Deutschland Behörde, Gericht oder allgemein gefasst öffentliche Gewalt schimpft, darf nur das, was ihm gesetzlich erlaubt ist. So steht es in unserem Grundgesetz. Ja? Ich als Bürger hingegen darf, auch hier gucken mich vielleicht wieder einige verwundert an, nicht nur das, was mir erlaubt ist oder das, was keinen anderen stört, sondern grundsätzlich erstmal alles, solange es mir nicht verboten ist. Das ist der klassische, wie man ihn mal kannte, liberale Rechtsstaat. Der Bürger darf grundsätzlich alles, es sei denn, es ist ihm verboten. Der Staat darf grundsätzlich nichts, es sei denn, es ist ihm erlaubt. Aus diesem Grund muss man dieses Gesetz überhaupt erst einführen. Die Polizei darf all das, was in dem Gesetz steht, nämlich im Moment noch nicht. Möchte es aber. Es gibt, muss man leider so sagen, in den letzten Jahren kaum eine Organisation, die so gute Lobbyarbeit betrieben hat wie die Polizei. Ja, jeder kennt Rainer Wendt. Nette Reaktion, ein freundliches Lachen. Mir fielen andere Reaktionen ein. Aber auch andere Polizeigewerkschafter, die da so der Reihe nach auftauchen und ihre Meinung ins Mikrofon blasen. Da sollte man vielleicht dem einen oder anderen, insbesondere von der Presse, mal erklären, dass das keine objektiven Berichterstatter von Wahrheiten sind. Das sind Lobbyisten. Ja? Das sind Leute, die dafür Geld bekommen, dass sie die Interessen der Polizei vertreten. Und die Interessen der Polizei sind mehr Macht, denn jeder hat gerne mehr Macht. Weniger Arbeit, jeder arbeitet gerne weniger. Mehr Geld, jeder bekommt mehr Geld, gerne. Und mehr Personal. Sprich, weniger Arbeit. Ja? Das ist das, was die möchten. Und da machen die eine ziemlich gute Arbeit. Ja? Muss man einfach so sagen. Wenn dann noch hinzukommt, dass sich Teile der Bevölkerung dadurch bedroht fühlen, dass Leute aus ihren zerbombten Heimatländern unter der Inkaufnahme von Lebensgefahr hier hinkommen, weil wir ein tolles Land sind oder sie es für eins halten. Und die Politik sagt, och, wenn die Leute so leicht zufriedenzustellen sind, dann machen wir doch einfach aus in der feindlichen Politik. Dann kommen zwei Dinge zusammen, die dazu führen, dass solche Gesetze und Gesetzesvorhaben plötzlich Mehrheiten finden, wo man vor 10 Jahren die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätte. Ja, das, was wir hier haben, sind die Befugnisse, die es seit 1945 nicht mehr gegeben hat. Die Polizei darf mehr als alles, was sie seit Ende des Naziregimes durfte. Das heißt nicht, dass alle Polizisten Nazis sind, die Polizei von heute wie die SS oder was auch immer man an Vergleichen heranziehen kann. Das heißt nur einfach, wir haben uns von einem damals dem Gesetz nach sehr liberalen zu einem immer illiberaleren Land hochgearbeitet. Ja? Und das Ganze wird immer mit einer Maßnahme oder mit einem Argument verkauft, dass nämlich gesagt wird, mehr Sicherheit durch schärfere Gesetze. Wer gut ist, der hat nichts zu verbergen. Der gute, brave Deutsche, dem passiert nichts. Das sind die Bösen, die wir erwischen. Und jetzt schlagen wir den Bogen zum präventiven Handeln. Deswegen ist es so wichtig, dass man das weiß. Wer böse ist, nach unserem Recht, entscheidet am Ende ein Gericht in einem Strafverfahren. Das entscheidet nicht die Polizei noch, bevor irgendwas passiert ist. Da weiß ich nämlich noch gar nicht, wer böse ist und wer nicht. Und was die jeweilige Person vielleicht vorhat oder nicht. Das weiß ich erst am Ende. Ja, Sie werden jetzt heute Abend zu meinem Lieblingsbeispiel. Ja, ob Sie sich gleich auf mich stürzen wollen oder nicht, keine Ahnung. Ich hätte es ja verdient, ich wollte Sie ja eben im Stuhl schlagen. Ja, ob Sie jetzt sagen, bevor der das macht, stürze ich mich lieber auf den. Ja, und ich denke jetzt, bevor die das macht. Also wie weit wollen wir nach vorne gehen? Wo endet das Präventive? Bisher endete es dabei, dass man sagte, wenn ich eine Gefahr habe, wenn ich also Anhaltspunkte dafür habe, wenn ich jetzt nichts tue, dann droht der Rechtsbruch, das Unglück oder was auch immer. Und das wird vorverlegt durch das Gesetz auf einen Zeitpunkt, der meiner Meinung nach verfassungsrechtlich nicht mehr tragbar ist und wo jeder, der das liest, denken sollte, das könnte theoretisch auch mich treffen. Ich darf mal kurz. Wichtigster Paragraph bisher für alle Juristen, insbesondere für die Studenten, Paragraph 8 des Polizeigesetzes in Nordrhein-Westfalen. Paragraph 8 steht drin, bei einer Gefahr darf die Polizei handeln. Um es mal Platz zu sagen. Gefahr, ja, da ist es ja quasi immer schon gefährlich, ne? Sonst wäre es ja keine Gefahr. Da kann ja schon vielleicht alsbald was passieren. Jetzt denkt man vielleicht als liberaler Mensch, oder für die Polizei da, ne? Wenn alsbald was passiert, dann tut die was. Und wenn die nichts tut, dann gibt es eine Straftat und dann klärt sie die auf und dann wird bestraft. Und jetzt sagt die Gesetzesbegründung, und wer eben bei der Frage nach präventiv und repressiv aufgepasst hat, kann den Unsinn quasi schmecken. Diese Gefahrensituationen, nämlich die neue konkrete Gefahr, zeichnen sich dadurch aus, dass diesen Personen, nämlich den Gefährdern, oftmals noch keine konkreten Straftaten nachgewiesen werden können oder eine Verurteilung bereits zurückliegt, die von einer Person ausgehende Gefahr aber erneut bzw. nach wie vor hoch ist. Das heißt, die sagen, wir können ihm noch keine Straftat nachweisen, der ist aber trotzdem gefährlich. Hier wird das klassische Repressive mit dem Präventiven vermischt. Ja? Es geht eigentlich um die Frage Gefahr, ja oder nein. Und die sagen Gefahr, weil wir repressiv noch nicht tätig werden konnten. Das ist absurd. Das ist juristischer Unsinn. Juristisch werden hier zwei Kategorien zur Begründung voneinander verwendet, die nichts miteinander zu tun haben. Was ist denn diese konkrete Gefahr, um die es geht? Wir haben in Paragraph 8 jetzt zwei neue Absätze. Und damit fangen wir mal an. Also für den Schrecken braucht man keinen Beamer. Ich bin mehrmals gefragt worden, ob ich einen brauche. Für den Schrecken reicht das gesprochen und gelesene Wort. Paragraph 8 enthält jetzt die Absätze 4 und 5. Da geht es um eine drohende Gefahr. Man hat entweder eine drohende Gefahr oder eine, wie das Gesetz definiert, drohende terroristische Gefahr. Die Tatsache, dass das schon unterschieden wird, zeigt, dass die Politik sehr genau weiß, ich will eben nicht nur Terroristen treffen. Sonst bräuchte ich nicht noch eine drohende terroristische Gefahr. Sonst würde ich drohende Gefahr nehmen und das wären die Terroristen. Das Ganze ist aber noch viel gemeiner. Denn hiermit wird irgendwie impliziert, eine drohende Gefahr ist schon schlimm genug, aber eine drohende terroristische Gefahr, die wird ja dann wohl erlaubt sein. Meine Frage ist, warum darf man denn einen Terroristen einsperren, wenn er noch nichts gemacht hat? Ja, eine drohende terroristische Gefahr ist genauso eine drohende Gefahr. Da ist noch nichts passiert. Noch gar nichts. Ich komme gleich noch zur Definition. Was wird damit gemacht? Es wird damit die alte und sehr perfide Argumentation benutzt, die ungefähr wie folgt geht. Und ich komme gleich noch zum Gegenbeispiel und zur Auflösung. Nehmen wir mal an, eine Stadt wie Köln. Irgendwo in Köln ist eine große Atombombe versteckt von einem Terroristen. Diesen Terroristen kassiere ich ein und sage, wo ist die Bombe? Das verrate ich nicht. In einer Stunde geht die hoch, verrate ich euch nicht, wo die ist. Dann sage ich, gut, alles klar. Dann prügeln wir es halt aus dir raus. Viele Leute werden sagen, ja, Ausnahmefall, kann man vielleicht machen. Ich sehe es anders. Es gibt Leute, die sehen das ernsthaft so. Es gibt da verfassungsrechtliche Grundsätze, die sagen, dass es nicht geht, aber Ausnahmefall, da gilt die Verfassung nicht. Jetzt machen die das und der Terrorist merkt nach einer halben Stunde, es hat keinerlei Wirkung. Der Terrorist sagt, ich habe mir eben ein Mittelchen reingeschüttet. Ich bin gegen Schmerz völlig immun. Ihr könnt machen, was ihr wollt, ist mir völlig egal. Dann sagen die, Moment, du hast doch noch eine Schwester, oder? Hat die auch das Mittelchen? Holen wir uns die doch mal. Und plötzlich fangen die Leute an zu überleben und denken, ja, Moment. Warum dürfen wir jetzt die Schwester können wir natürlich nicht foltern, den Typen schon. Warum? Warum diese Unterscheidung? Die Unterscheidung impliziert immer, dass der eine schuld ist und der andere nicht. Der ist aber noch nicht schuld. Der hat noch keine Schuld. Ich darf nicht unterscheiden, was für die Schwester gilt, gilt für den auch. Zu dem Zeitpunkt darf ich präventiv tätig werden, aber ich darf ihn noch nicht verurteilen oder ihn mit irgendeinem Makel besetzen. Das tun die hier. Die sagen, wer eine terroristische drohende Gefahr verursacht, der darf härter behandelt werden als jemand, der nur eine drohende Gefahr verursacht. Es ist perfide, das gegeneinander auszuspielen. Es ändert nichts daran, dass eine drohende Gefahr immer noch nur eine drohende Gefahr ist, an die ich meiner Meinung nach, ich sage gleich warum, keine Maßnahmen knüpfen darf. Egal, ob das eine terroristische oder was auch immer drohende Gefahr ist. Denn vor diesem Hintergrund, was ist denn eine drohende Gefahr? Das sind so viele Tatbestandsmerkmale, das kann kein Mensch auswendig. Wenn im Einzelfall hinsichtlich einer Person bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person innerhalb eines absehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise eine Straftat von erheblicher Bedeutung begehen wird. Das heißt, wenn wir glauben, dass der irgendwas vorhat, was anderes heißt das nicht. Bestimmte Tatsachen, die Annahme ist nur ein schönes Wort für Vermutung, ja, rechtfertigen. Mit anderen Worten, ja, die Vermutung, das kann ich verstehen, dass du das vermutest. Dass die Person innerhalb eines absehbaren Zeitraums, was soll das denn sein? Bis übermorgen, bis nächste Woche, in den nächsten 10 Jahren, bis zur Geburt seines Kindes. Was ist das? Was ist ein absehbarer Zeitraum? Ja? Übermorgen, was machen wir, wenn morgen die Börsen zusammenbrechen? Ist dann übermorgen überhaupt noch ein absehbarer Zeitraum? Was soll das sein? Auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise. Ja? Also so, irgendwie hat der vor, dass der was tut. Ja? Eine Straftat von erheblicher Bedeutung. Eine Straftat von erheblicher Bedeutung ist definiert. Das kann zum Beispiel ein gewerbsmäßiger Fall des besonders schweren Diebstahl sein. Das heißt, wer zweimal geklaut hat, ne, den darf ich einsperren. Drohende Gefahr. Ob ich ihn einsperren darf, kommen wir gleich zu. Aber der ist eine drohende Gefahr, der macht das ja nochmal. Wer würde guten Gewissens sagen, da fall ich nicht drunter? Wer könnte sich sicher ausschließen aus dieser Klausel? Sicher?
Natürlich.
Warum? Du hast was zu verbergen, brauchst mir nicht zu sagen, klar. Da gehört auf jeden Fall eine Menge, ziemlich ist ja jetzt auch nicht so super, ne? Ziemlich ist vielleicht die Annahme rechtfertigen. Ne?
Ich bin da noch so ein Thema, reicht das schon?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe die Klausel nicht geschrieben. Ja? Aber die Tatsache, dass gerade schon mehrere Leute nachgedacht haben, wo ich jetzt bei jedem mir sagen würde, wahrscheinlich unbescholtene Bürger, stimmt, könnte ich vielleicht runterfallen, wenn man es weit auslegt, zeigt, dass mein Satz ganz am Anfang, dass wir mittlerweile vielleicht alle irgendwie ein bisschen unter Generalverdacht stehen, so falsch nicht sein kann. Terroristische drohende Gefahr. Sofern die drohende Gefahr bestimmt und geeignet ist, erstens, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern. Zweitens, eine Behörde, nationale, internationale Organisation, Organ, bla bla bla, all möglicher Kram. Drittens, die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen. Wirtschaftliche Grundstrukturen, was ist das? Soziale Marktwirtschaft? Kapitalismus? Soziale Grundstrukturen eines Staates, was ist das? Hartz IV? Ja, was soll das sein? Was sind die sozialen Grundstrukturen unseres Staates? Wann will ich die beseitigen? Wann will ich die erheblich beeinträchtigen? Wenn ich sage, ich bin Kommunist, will ich dann das wirtschaftliche System erheblich beeinträchtigen? Dann handelt es sich um eine drohende terroristische Gefahr. Man könnte es jetzt weiterspinnen und sagen, ich klaue nur von den Reichen, gebe es den Armen. Weil ich das unfair finde, dass die Reichen so viel haben und die Armen so wenig. Und das mache ich auch jeden Tag und handle damit gewerbsmäßig. Dann habe ich einen gewerbsmäßigen Diebstahl, der dazu geeignet ist, die wirtschaftlichen Grundstrukturen eines Staates zu beeinträchtigen. Robin Hood, ein Terrorist? Ja, das ist natürlich jetzt sehr weit gesponnen. Aber wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet, und mit welcher Leichtigkeit das hier reingeschrieben wird, wann man ein Terrorist ist. Das ist abgeschrieben vom 129a, ja, dem Terrorismus-STGB-Paragraphen. Da ist es auch absurd. Aber da, so schnell, wird man eine drohende terroristische Gefahr. Unter den Voraussetzungen der Nummer 1 bis 3, terroristische Gefahr, liegt diese auch dann vor, wenn lediglich das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass die Person innerhalb eines absehbaren Zeitraums eine Straftat von erheblicher Bedeutung begehen wird. Der geht jede Woche zweimal in die Moschee. Ja? Und zwar in so eine Terrormoschee. Das ist individuelles Verhalten. Da brauche ich nichts mehr. Das reicht. Warum habe ich das so detailliert gesagt? Dieser Paragraph 8 des Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen ist Dreh- und Angelpunkt für polizeiliche Maßnahmen. Die Polizei wird präventiv dann tätig, wenn es eine Gefahr gibt. Jetzt wird sie präventiv dann tätig, wenn es eine drohende Gefahr gibt. Das heißt, damit werden völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Individuelles Verhalten. Unglaublich. Das ist die Gefahrenklausel. Ich wollte es eigentlich so machen, wir können das aber handhaben, wie ihr wollt. Wir können nach jedem Paragraphen Fragen stellen oder ihr sagt, ich will es mir erstmal alles anhören und dann stellen wir danach Fragen. Mir ist das völlig egal, gibt es irgendjemanden, der sich jetzt genötigt sieht, mich dazu was zu fragen, weil er denkt, sonst habe ich es vergessen oder sonst verstehe ich den Rest nicht oder das kann ja wohl alles nicht wahr sein, spinnst du. Ja, bitte nicht das Letzte.
Ja, in dem Absatz 4, das ist ja gerade eine konkretisierte Weise. Ist das nicht schon eine Einschränkung oder was? Wie könnte das ausgelegt werden?
Der will was mit einer Bombe machen.
Also das kann man ihm nachweisen, dass er eine Bombe hat.
Das muss man ihm nicht nachweisen. Man muss annehmen, dass er das konkret vorhat.
Okay, aber es müssen doch irgendwelche Also die Annahme muss ja durch irgendwas bestätigt sein. Es kann ja nicht einfach nur die Annahme sein, dass irgendjemand jetzt zum Beispiel eine Bombe bauen will. Man braucht ja immer irgendwie.
Es müssen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, sorry.
Nee.
Ich meine, die Polizei braucht ja immer einen hinreichenden Tatverdacht zum Beispiel. Der muss ja dann doch irgendwie durch irgendwas belegt sein.
In der StPO, also im Repressiven, ist das richtig. Im Repressiven braucht die Polizei einen hinreichenden Tatverdacht, um ermitteln zu, also einen Anfangsverdacht, um ermitteln zu können, einen hinreichenden, um anzuklagen. Das sind aber repressive Maßnahmen. Aber wir wollen ja gar nicht abwarten, bis es soweit kommt. Ne? Deswegen wollen wir vorher eingreifen. Und das ist das, was du meinst, hinsichtlich einer Person bestimmte Tatsachen, die Annahme rechtfertigen. Der hat zwei Chemikalien gekauft, aus denen man eine Bombe kaufen kann, aus denen man eine Bombe bauen kann. Es fehlt nur noch eine dritte. Hm? Das sind bestimmte Tatsachen, die rechtfertigen doch die Annahme, dass er eine Bombe baut, oder nicht?
Ich war mir jetzt noch nicht sicher mit dem Konkretisieren.
Alles gut.
Inwiefern das jetzt halt schon heißt, dass es, also inwiefern da noch, dadurch nicht vielleicht so eine Art, dass das jetzt das Ganze erschwert, dass man das eben zuordnet.
Also es erschwert es, in Anführungszeichen, erschwert es insoweit, als dass ich nicht sagen kann, der kauft eine Chemikalie, aus der man eine Bombe bauen kann, der hat bestimmt was Schlimmes vor. Ne? Also ich brauche irgendwas, wo ich sagen kann, das wird er ihrer konkreten Art und Weise nach vorhaben. Ich brauche noch kein Datum. Ne? Ich brauche ja nur einen absehbaren Zeitraum. Irgendwann innerhalb eines absehbaren Zeitraums wird der rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass der einen Bombenanschlag verüben wird. Dieser Satz reicht aus, um ihn unter die Tatbestandsmerkmale zu subsumieren. Ja, alles gut. Also völlig richtig. Jedes einzelne Tatbestandsmerkmal immer schränkt weiter ein, weil mehrere ist wie bei einer Matheaufgabe, ne? Es müssen mehrere erfüllt sein, aber die sind alle so butterweich und alle so auf sich selbst bezogen, dass es keine wirkliche Einschränkung ist. Ja? Also es ist wie im Strafrecht bei einer Anstiftung, dass ich schon irgendeine Art von Tat brauche, sonst komme ich nicht weiter. Ja.
Ich habe jetzt gerade so ein schönes Ding hier in die Hand bekommen. Ich würde meine Frage dann, glaube ich, jetzt auch darüber stellen,
ja,
wenn wir in der Fragerunde sind. Und zwar zu den Tatbestandsmerkmalen. Bestimmte Tatsachen, absehbarer Zeitraum und ihre Art nach konkretisierte Weise. Mhm. Gibt es da Rechtsprechung zu aus anderen Paragraphen? Also kommen diese Tatbestandsmerkmale schon mal im Polizei- und Ordnungsrecht, Gesetz, in der StPO, im StGB, kommen diese Tatbestandsmerkmale schon mal irgendwo vor und gibt es da schon Rechtsprechung, sodass man irgendwie eine Linie findet?
Also es wird ganz schnell ganz viel Rechtsprechung geben, aber ich kenne noch keine. Nein, was einfach auch daran liegt, dass insbesondere, also das sind alles unbestimmte Rechtsbegriffe. Das heißt, die werden von Gerichten aufgefüllt werden müssen. Da ist es meist dann zu spät, weil dann sitzt derjenige schon. Ich könnte aber jetzt nicht konkret sagen, dass es zu diesen Begriffen, insbesondere im nordrhein-westfälischen Verwaltungsrecht, schon Rechtsprechung gibt.
Also würden dir jetzt auch keine Paragraphen einfallen, wo diese Begriffe schon mal vorkommen? Also ich habe gerade eben überlegt, ob irgendwie bestimmte Tatsachen, absehbarer Zeitraum irgendwo im StGB oder so schon mal vorkommt.
Im StGB nicht. Nee. Mit mir. Also das Einzige ist eben, dass ihre Art nach konkretisierte Weise, das wäre für mich gegebenenfalls aus der Anstiftung.
Ja, die andere Frage.
Ich kann auch laut rufen. Ich wollte nur fragen, ob du noch was zum Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens später sagst.
Ja, kann ich machen. Ungefähr. Also ich bin nicht derjenige für das Gesetzgebungsverfahren, sondern warum hast du irgendwas vor?
Nein, ich meine,
schade. Ach so, alles klar. Ja. Anhand dieses Dreh- und Angelpunktes, wenn man jetzt alles weitere sieht, wird das natürlich alles. Oder merkt man, was das eigentlich für ein Problem ist. Es gibt zum Beispiel jetzt 12a, nächster Paragraph, polizeiliche Anhalte und Sichtkontrollen. Erstmal wieder wichtig zu wissen, normalerweise darf die Polizei nichts, es sei denn, es ist ihr erlaubt. Ja? Das heißt, anders als viele Leute denken, darf die Polizei nicht einfach auf irgendjemanden zukommen und sagen, Entschuldigung, guten Tag, Polizeihauptmeister Müller, mein Name, kann ich mir Ihren Personalausweis sehen? Ja? Das geht nicht. Da braucht ihr einen Grund für. Und eine gesetzliche Erlaubnis. 12a sagt jetzt, die Polizei darf im öffentlichen Verkehrsraum, Bürgersteige, Kreisverkehre, Autobahn, erstens zur Verhütung der Straftaten von erheblicher Bedeutung im Sinne des 8 Absatz 3 sowie zur Abwehr einer Gefahr im Sinne Absatz Paragraph 8 Absatz 4 oder 5, drohende Gefahr, also um eine drohende Gefahr abzuwehren. Dann zur Verhütung gewerbs- oder bandmäßiger begangener grenzüberschreitender Kriminalität oder zur Unterbindung des unerlaubten Aufenthalts. Ja, solche Leute wollen wir hier nicht. Personen anhalten und befragen. Das heißt, man fährt da gerade über die Dietrich-Müller-Straße in Kleve und da wird man vom Polizisten angehalten. Guten Tag, wo kommen Sie her? Wer sind Sie? Wo wollen Sie hin? Zeigen Sie mal Ihren Personalausweis. So. Was haben Sie denn im Kofferraum drin? Aha, wo wollen Sie denn hin gerade? Und warum? Sowie zur Feststellung der Identität erforderliche Maßnahmen treffen. Geben Sie mir mal Ihren Personalausweis. Mitgeführte Fahrzeuge und Sachen dürfen in Augenschein genommen werden. Was haben Sie denn da für Aufkleber auf Ihrem Rucksack? Aha, kurz auf die Rückbank gucken. Haben Sie zwei Kinder? Wo sind denn die? Die Durchsuchung von Personen, mitgeführten Sachen und Fahrzeugen ist nur zulässig, wenn ein Gericht sagt, das ist erlaubt. Oder die Staatsanwaltschaft oder wer gerade Lust hat. Die Maßnahme ist nur zulässig, wenn aufgrund bestimmter Anhaltspunkte da in dem Gebiet Straftaten verübt werden. Das ist aber nicht so wichtig, jedenfalls nicht für uns, denn die Maßnahme ist schriftlich zu beantragen, bedarf der schriftlichen Anordnung durch die Behördenleiterin. Mit anderen Worten, die Polizei sagt, da machen wir das. Die Gesetzesbegründung, auch dazu ein Schlag ins Gesicht von jedem, der lesen und ein bisschen mitdenken kann. Die Gesetzesbegründung sagt nämlich zu diesem 12a, ich muss das rausholen, das Zitat ist einfach köstlich. Wo haben wir es? 12a, Paragraph 12a Polizeigesetz erfasst zwar einen beliebig großen Personenkreis, Klammer auf, es kann jeden von uns treffen. Jeder, der sich im öffentlichen Verkehrsraum aufhält, kann theoretisch einer Identitätskontrolle ausgesetzt sein, ohne dass das mit seinem Verhalten in Beziehung gebracht werden könnte oder durch ihn veranlasst wäre. Kleine Klammer. Racial Profiling winkt, ja. Also, dass da nicht die guten Deutschen rausgewinkt werden, wenn die in irgendeinem Wohngebiet unterwegs sind, ist klar. Die Polizei, theoretisch kann es jeden treffen. Praktisch trifft es zum Glück nur die, die nicht so aussehen wie wir. Ja. Außerhalb des Grenzgebietes ist der Kontrollraum aber auf wenige räumliche Bereiche mit größerem abstrakten Gefahrenpotenzial beschränkt. Und die abstrakte Kontrollwahrscheinlichkeit im Einzelfall damit deutlich herabgesetzt. Was soll das heißen? Es wird doch nicht überall kontrolliert. Das heißt, die Tatsache, dass man kontrolliert, ist relativ gering. Da müsste man ja erst in so ein Gebiet hinfahren. Das heißt das. Ja, das heißt das. Das heißt, durchschnittlich werden wir alle kaum kontrolliert. Gut, die gleichen immer wieder, aber einige dafür nie. Ja, wenn man, was weiß ich, im südlichen Paderborn wohnt, wird man halt nie kontrolliert. Wenn man aber in Aachen wohnt, kann es einem 6-mal am Tag passieren. Ja, durchschnittlich also 0, so und so viel Mal. Da sieht man, wie die mit Gesetzesbegründungen arbeiten. Ja, die sagen ganz offen, ja, kann halt jedem passieren. Also jeder kann jetzt grundlos angehalten und Teil dieser Polizeikontrolle werden. Aber es wird halt relativ wenige treffen. Und dann steht hier allen Ernstes, außerhalb des Grenzgebiets ist der Kontrollraum auf wenige räumliche Bereiche beschränkt. Woher wissen die das? Das entscheiden die doch gar nicht. Also woher wissen die, wo die Polizei sagt, dass die da kontrollieren wollen? Was soll der Quatsch? Die halten uns für so blöd, wie wir sind manchmal. Weiter. Was haben wir noch? Das ist 12a. So, 15a. Zur Verhütung von Straftaten kann die Polizei einzelne öffentlich zugängliche Orte mittels Bildübertragung beobachten und die Bilder aufzeichnen. Wenn an diesem Ort wiederholt Straftaten begangen wurden, und jetzt also ich nehme an, jetzt wird mir gleich echoartig gesagt werden, wo das in Köln der Fall ist, und die Beschaffenheit des Ortes die Begehung von Straftaten begünstigt. Es wird nicht der Kölner Dom gemeint, solange Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass hier an diesem Ort weitere Straftaten begangen werden. War jemand schon mal am Ebertplatz? Dafür ist das Ding geschrieben worden. Und zweitens...
Ist das denn wahr?
Dass das für den Eberplatz geschrieben worden ist?
Ja.
Ich sag mal so, der Eberplatz dürfte eine der Orte sein... Das ist
Ihre Assoziation.
Der Eberplatz dürfte einer der Gründe sein, warum das da reingenommen hat. Zweitens, tatsächliche Anhaltspunkte, die Annahmen rechtfertigen, dass dort Straftaten von erheblicher Bedeutung verabredet, vorbereitet oder begangen werden. Und ein unverzügliches Eingreifen der Polizei möglich ist. Das heißt, die Polizei darf sich das angucken, filmen und unverzüglich eingreifen. Jetzt wäre meine Frage, wenn die unverzüglich eingreifen, warum filmen die denn dann? Das ist repressiv. Die wollen Beweise sichern. Die haben kein Interesse, also die haben auch Interesse daran, die Gefahr abzuwehren, aber erst wenn die Straftat begangen wurde, ja, wenn das Beutelchen mit Kokain übergeben wurde, dann greifen die zu, haben alles auf Video, sich das angeguckt und können den Typen gleich noch mitverknasten. Das ist das, wofür diese Vorschrift da ist. Ja.
Wer darf denn auch für die Überwachung festlegen? Also irgendwelche Richter oder Polizei, oder ist das geklärt?
Nee, ja, das ist geklärt. Das ist, also in 15a gibt es jetzt schon eine Regelung, wer das macht, wobei ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen könnte, wer es macht. Die Polizeibehörde, also wird kein Richter machen. Das wird im Zweifel, wie gesagt, kann ich dir gleich sagen, kann ich gleich nachgucken. Das ist aber keine richterliche Anordnung.
Absatz 3.
Danke.
Behördenleitung
oder die Behördenleitung. Dankeschön. 20c, mein Liebling, denn ab morgen gilt die Datenschutzgrundverordnung. Datenerhebung durch die Überwachung der Telekommunikation. Die Polizei darf jetzt Telekommunikation überwachen und aufzeichnen. Bisher war es so, dass die Polizei das durfte, um eine Straftat aufzuklären, die begangen worden ist. Mit anderen Worten, bei irgendjemandem wird eingebrochen, die Polizei sieht, aha, an dem Tatort waren zum Tatzeitpunkt genau zwei Handys eingeloggt. Hören wir uns die doch mal an für ein paar Tage. Vielleicht sprechen die darüber. Und sie an, einen Tag später, sagt der A zum B, wo verticken wir denn jetzt die goldene Cartier-Uhr? Und man weiß, Cartier-Uhr ist geklaut worden, Straftat aufgeklärt. Wunderbar. Jetzt darf man das schon vorher. 2 Sachen dazu. Erstens, es gibt dieses schöne Lied, die Gedanken sind frei. Das ist ein absolutes Duckmäuserlied. Ja? Dieses Lied ist kein Ruf der Freiheit, es ist ein wenigstens frei denken dürfen wir noch. Ja? Das Lied ist nämlich jetzt nicht irgendwie nach 1945 entstanden, sondern zu einer Zeit, wo es völlig klar war, dass man nicht mache, was man wollte, sondern das, was der Lehnsherr einem befahl. Aber wenigstens denken durfte man noch selber. Und niemand wusste, was man dachte. Das ändert sich jetzt zum Glück. Ja? Gedanken sind frei. Man darf zwar immer noch denken, was man will, aber man findet es jetzt raus. Zweitens. Es gibt in Deutschland das sogenannte Trennungsgebot. Das Trennungsgebot besagt, es gibt Polizei und es gibt Geheimdienste. Die Geheimdienste sammeln mit allen möglichen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, Infos. Und die Polizei greift ein, wenn es ein Problem gibt. Wir Deutschen haben eine nicht ganz so gute Erfahrung mit Geheimdiensten gemacht und haben deswegen gesagt, das machen wir und das halten wir auch für ein Verfassungsgebot. Ja, wir trennen Polizei und Geheimdienst, weil Geheimdienste nun mal geheim sind, ihre Infos nicht rausgeben, die zwar ermitteln, aber dann unter irgendwelchen Vorwänden an irgendwen weitergeben. Und wenn die Leute plötzlich auch noch durchsetzen dürfen, was sie rausgefunden haben, dann ist das die komplette Erosion des Rechtsstaats. Zweifelnder Blick?
Der Gedankengang ist mir nicht ganz...
Gut, dass du fragst, dann erkläre ich es nochmal. Ein Geheimdienst sammelt Infos. Der darf die auf alle möglichen Weisen sammeln. Mit Geheimdienstmitarbeitern, geheimer Beobachtung, mit allen möglichen Dingen, wo man nie hinterkommt. Ja? Kauft Daten von den Amerikanern und sichert denen zu, wir verraten aber nicht, von wo die kommen. Wenn diese Maßnahmen jetzt die Polizei hätte, mittlerweile kriegt sie ja auch, früher war das nicht so, wenn diese Maßnahmen jetzt die Polizei hätte, und die gegen dich im Strafverfahren verwenden könnte, dann würdest du sagen, ja, Moment mal, warum soll das denn her? Den Zeugen möchte man aber gerne hier haben. Und alle sagen, ja, geheimdienstliche Erkenntnis, tut uns leid, den Zeugen kriegen wir leider nicht. Wir wissen nicht mal, wer das ist. Aber wir verurteilen sie deswegen. Ja? Umgedreht hat die Polizei eine ganze Menge an Eingriffsmöglichkeiten. Aber nicht diese geheimdienstlichen Möglichkeiten. Das heißt, bei der Polizei weiß ich, wo kommen die Infos her? Wo gehen die hin? Und was ist das? Ich konnte mich darauf verlassen, Geheimdienst und Polizei sind getrennt. Jetzt ist das nicht mehr so. Das ist ein Verstoß gegen das Trennungsgebot. Ja? Was es in der Verfassung nun mal, oder was wir in der Verfassung haben. Auch da, welche Telekommunikation darf ich überwachen? Wieder, ich überwache nicht die Telekommunikation von Leuten, wo ich weiß, das ist ein schlimmer Finger. Das ist, dass ich die Telekommunikation von Leuten überwache, wo ich vermute, dass der vielleicht mal irgendwann möglicherweise ein schlimmer Finger wird. Wenn ich heute wutentbrannende SMS an meine Sekretärin schreibe und sage, ich brenne das Gericht nieder. Ja? Und die schreibt mir zurück, wunderbar, ich bin dabei. Dann wird man das möglicherweise so ironisch verstehen, wie es gemeint ist. Möglicherweise reicht mir aber nicht. Ich sage gleich noch mehr dazu, warum das so problematisch ist. Oder ich sag's jetzt, denn das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn man so eine SMS schreibt, Leute, morgen lassen wir die Bombe in Berlin hochgehen, Ausrufezeichen, Ausrufe, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, Hertha gegen Bayern, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Dann hätte man bis jetzt gedacht, der macht einfach nur einen Witz darüber, dass er morgen bei Hertha gegen Bayern ist. Jetzt schreibt er das und denkt vielleicht, weiß nicht, kann man auch falsch verstehen. Ich schreibe es lieber nicht. Ich schreibe es irgendwie anders. Ist auch kein Problem. Ne? Gibt Leute, die machen das. Da wird es dann unangenehm. Es geht gar nicht darum, dass das am Ende dazu führt, dass die Polizei bei mir vor der Tür steht. Es geht darum, dass ich anfange zu überlegen, ob ich das so schreiben kann oder besser anders. Das ist das Problem. Das ist die Schere im Kopf, die durch solche Sachen, durch solche Überwachungsmaßnahmen beginnt. Ja? Wen darf ich überwachen? Telekommunikation einer Person überwachen und aufzeichnen. Erstens, die ein Verantwortlicher ist und es ist zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder Leib und Leben geboten. Na? Deren individuelles Verhalten die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine in 129a Absatz 1 bezeichnete Straftat begehen wird. Also konkrete Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines übersehbaren Zeitraums einen Terrorstraftat zu begehen. Und die Voraussetzungen des § 8 Absatz 5 Nummer 1, 2 oder 3 vorliegen. Hatten wir eben. Eine drohende terroristische Gefahr, die im Wesentlichen das gleiche ist wie das, was hier steht. Drittens, bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie für eine Person nach Nummer 1 bestimmte oder von dieser herrührende Mitteilungen entgegennimmt oder weitergibt. Ja? Können Sie für mich mal an den so und so eine SMS schreiben, dass ich heute Abend nicht komme? Ja, der hat zurückgeschrieben, dann macht er es eben alleine. Nochmal, nur zur Verdeutlichung oder beziehungsweise insgesamt zur Verdeutlichung. Es geht nicht darum, dass ich ernsthaft glaube, dass bei einem solchen SMS-Verkehr ein Polizist einen Tag später bei euch vor der Tür steht und euch mitnimmt. Es geht darum, dass dieser Gesetzeswortlaut es erlaubt, dass er die Möglichkeit einräumt. Ja, das ist der Punkt. Man wird nicht unter Generalverdacht gestellt, wenn man auch wirklich was tut. Man wird unter Generalverdacht gestellt, wenn das Gesetz erlaubt, dass man unter Generalverdacht gestellt wird. Ja? Alleine die theoretische Möglichkeit, dass das Gesetz diese Handlung erlaubt, ist das Problem. Ja? Und wenn Politiker im Fernsehen immer so einen Schwachsinn schwafeln, ist eine bedauerliche Einzelfallentscheidung. Es ist keine bedauerliche Einzelfallentscheidung, es ist eine beabsichtigte Einzelfallentscheidung. Jede Entscheidung ist eine Einzelfallentscheidung. Ja? Das ist Geschwafel. Das ist keine bedauerliche Einzelfallentscheidung. Das ist nun mal ein Fall, den das Gesetz so geregelt hat. Das wäre die wahre Antwort. Bedauerliche Einzelfallentscheidung? Quatsch, das ist gewollt. Ja? Vielleicht trifft es immer nur die Richtigen. Wahrscheinlich trifft es auch viele Falsche. Es können aber nun mal viele Falsche getroffen werden. Und das ist das, was verhindert werden muss. Viertens, bei der bestimmten Tatsachen, die Annahme rechtfertigen, dass eine Person nach Nummer 1 deren Telekommunikationsanschluss oder Endgerät benutzen wird. Ja? Das heißt, wenn die Polizei davon ausgeht, dass irgendwann mal jemand, der sowas auf absehbarer Zeit anhand konkreter Tatsachen vermutlich machen wird, wenn die Polizei davon ausgeht, dass der möglicherweise mal irgendwann mein Handy benutzt, dann können die ab jetzt mich überwachen. Also ich bin Strafverteidiger, bei mir ist es ein bisschen komplizierter, aber euch. Und die Abwehr der Gefahr oder Verhütung auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Ist immer so, weil wann ist es nicht am einfachsten, jemanden direkt an der Quelle abzuhören? Nur die Überwachung, Aufzeichnung ohne Wissen der betroffenen Person in der Weise, dass mit technischen Mitteln in von der betroffenen Person genutzte informationstechnische Systeme eingegriffen wird. Das heißt, das ist das klassische WhatsApp-Abhören. Ja? Das heißt, ich höre nicht nur, was der spricht, ich lese nicht nur dessen SMS, sondern ich greife die Sachen auf seinem Handy ab. Ja, auch das, was ich möglicherweise irgendwo abspeichere oder so. Ich bin nicht technisch versiert genug, um genau zu wissen, was die können. Da bin ich der Falsche. Aber, ich gehe davon aus, dass es genug Leute gibt, die es wissen und dass auch die Polizei genug Leute hat, die wissen, wie es geht. Maßnahmen nach diesen Absätzen dürfen immerhin nur auf Antrag der Behördenleiterin oder des Behördenleiters oder seiner Vertretung durch das Amtsgericht angeordnet werden. Also, das kann die Polizei nicht alleine. Da braucht die Polizei eine gerichtliche Entscheidung. Aus meiner Praxis dauert so eine gerichtliche Entscheidung ungefähr 3 Minuten. Akte vom Wagen nehmen, Akte aufmachen, letzte Seite lesen, gucken, was wollen die. Kurz gucken, ob die Gesetzesparagraphen richtig zitiert sind, umdrehen, unterschreiben. 1 bis 3 Minuten. Ja, also wenn man weiß, dass das wird jetzt über das Familiengericht gemacht, Leute, die richtig Ahnung haben von dieser Materie, also Familienrichter machen das halt eigentlich nicht. Ja? Aber so ist es eben geregelt. So, dann Aufenthalts- und Kontaktverbot. Wer, also zur Abwehr einer Gefahr im Sinne des Paragraphen 8, die sich auf eine Straftat von erheblicher Bedeutung bezieht, kann einer dafür verantwortlichen Person untersagt werden, sich ohne Erlaubnis der Polizeibehörde von ihrem Wohn- oder Aufenthaltsort zu entfernen. Oder aus einem bestimmten Bereich. Oder sich an einem bestimmten Ort aufzuhalten. Oder bestimmte Personen oder Personengruppen zu kontaktieren. Ja? Auf gut Deutsch, Hausarrest.
Oder woanders.
Bitte?
Oder woanders. Ein Kessel.
Ja.
Wir haben hier das Versammlungsrecht. Mhm. Und das widerspricht sich ja total zum Überwachungsfriedens.
Also, Entschuldigung. Wir haben ja das Versammlungsrecht als Grundgesetz und es widerspricht sich ja total letztendlich, wenn man mir sagen darf, dass ich jetzt weg muss von der Straße oder was auch immer.
Dann darfst du halt keine drohende Gefahr darstellen. Ja, wenn du nichts zu verbergen hast und keine drohende Gefahr darstellst und ordentlicher Bürger bist, dann hast du das Problem nicht. Das hast du nur als böser Mensch. Ja, also Ironie beiseite. Natürlich widerspricht sich das. Das widerspricht allem Möglichen. Das widerspricht dem der Freizügigkeitsmöglichkeit. Das widerspricht dem Recht auf freie Handlung. Es wird gleich noch absurder. Aber ganz absurd ist es, dass man ja überhaupt gar nicht weiß, was ist denn der Wohn- oder Aufenthaltsort? Ist das die Wohnung? Ist das das Wohnzimmer? Ist das das Haus bis zum Briefkasten? Ist es Ehrenfeld? Köln? Nordrhein-Westfalen? Was ist das? Was ist der Wohnort? Hier steht drin Gemeinde oder das Gebiet oder der sonstige gewöhnliche Aufenthaltsort. Was soll das sein? Ja, das weiß man alles nicht. Wenn die Polizei sagt, Sie verlassen jetzt nicht Ihre Wohnung, ist das jetzt davon gedeckt? Ich sag gleich, warum man sich trotzdem besser dran hält. Und tatsächlich, das Verbot, sich an einem bestimmten Ort aufzuhalten, was ist das? Ist das der Neumarkt? Köln? Nordrhein-Westfalen? Ich weiß es nicht. Ja, und wie gesagt, bei einer Versammlung, ich meine, da gibt es ja noch ganz, ganz andere Möglichkeiten, jemanden da wegzuschicken oder sonst irgendwas. Natürlich alle immer unter dem Gebot, dass man das Versammlungsgesetz beachtet hat. Aber das sind zum Beispiel klassische Fälle für Fußballfans, ja? Also für diese Ultras, die im Moment auch eine der absolut größten Probleme sind, die wir haben. Ja? Also Leute, die Bengalos im Stadion zünden. Also ich kann mir nichts Schlimmeres, also jetzt spontan nichts Schlimmeres vorstellen. Solche Leute sind das. Ja? Dass man denen sagt, fürs Heimspiel gegen Gladbach bleibst du übrigens hier. Ja? Ja.
Sagst du vielleicht noch was zu Strafen, die kommen?
Ja, das ist nämlich eins meiner absoluten Lieblingsthemen. So, ja?
Für welchen Zeitraum?
Unbegrenzt. Nein, ach Gott, Quatsch, doch nicht unbegrenzt. Höchstens 3 Monate. Ist kein Jux, das steht im Gesetz. Es wird gleich noch absurder. Es gibt dazu nämlich noch eine Strafvorschrift.
Ja. Zu den 3 Monaten, ich habe irgendwie gelesen, dass die dann auch immer wieder verlängert werden.
Es steht nicht drin, dass man es nicht kann. Und es steht sogar drin, eine Verlängerung nicht mehr. Bitte? Genau, es steht direkt da, also er sagte gerade, dass man das verlängern kann. Steht danach, Absatz 5, eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als 3 Monate ist möglich, soweit ihre Voraussetzungen fortbestehen. Ja? Also wenn man immer noch gefährlich ist, dann darf man es, ja, verlängern. Da.
Nicht, weil ich das gerne habe, sondern weil das uns auf der Aufnahme
kommt. Gibt es in der Gesetzesbegründung irgendwas, was da drin steht, warum hier gegen das Bestimmtheitsgebot verstoßen werden darf? Weil ich meine, was du gerade erklärt hast, sind absolut unbestimmte Orte. Mhm. Und wenn ich einen Platzverweis habe, dann muss ich ja auch den irgendwie bestimmt darlegen. Mhm. Steht in der Gesetzesbegründung da irgendwas zu?
Also die Gesetzesbegründung steht drin. Aufenthaltsvorgaben im Sinne des Absatz 1 können auf 2 unterschiedliche Arten und Weisen angeordnet werden. Als Untersagung, sich ohne Erlaubnis vom Wohn- oder Aufenthaltsort. Und jetzt wird es so bestimmt wie möglich, Bindestrich oder Gedankenstrich. Dies ist das Gebiet der Gemeinde oder Stadt, in der die betroffene Person wohnt oder sich dauerhaft aufhält. Das Gebiet der Gemeinde oder Stadt, in der die betroffene Person wohnt oder sich dauerhaft aufhält. Was ist wiederum ein Gebiet? Ja, was soll das sein? Das ist alles. Mehr steht da nicht drin. Das ist das, was die Gesetzesbegründung an Konkretisierung enthält. Und auch da wieder, Gesetzesbegründung gut und schön. Die hat der Polizist im Zweifel nicht dabei. Die lernt er auch nicht auf seinem 8-Stunden-Lehrgang zum Aufenthalts- und Kontaktverbot. Ja, da lernt er, sie können jetzt Leute in ihrer Wohnung, können jetzt Hausarrest. Er sagt, oh, cool. Probier ich mal aus. Ja? So, also, es wird, das ist wirklich, also das finde ich das Absurdeste. Die Maßnahmen werden auf Antrag der Polizei durch das Amtsgericht angeordnet, bei Gefahr im Verzug durch die Behördenleitung oder Vertreter. In diesem Fall ist die gerichtliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen, und zwar binnen 3 Tagen. Das heißt, für 3 Tage darf die Polizei das ganz alleine entscheiden. Ich komme gleich noch auf deinen Einwand zu. Das ist nämlich, das schlägt dann dem Fass die Krone ins Gesicht, wie mein Geschichtslehrer immer so schön sagt. Die Anordnung ergeht schriftlich, klar, Person und sowas, logisch. Das heißt, was haben wir bisher? Wir haben die Gefahr ganz weit vorverlegt. Wir haben jetzt die drohende Gefahr. Wir haben aufgrund dieser drohenden Gefahr Anhalte- und Sichtkontrollen. Das heißt, man darf die Leute anhalten, befragen, sie angucken, ihre Sachen angucken. Man darf dann gleichzeitig auch noch öffentliche Plätze per Video überwachen. Notabene, ich glaube, das habe ich auch schon bei anderen Veranstaltungen gesagt, in spätestens 5 Jahren werden wir ein öffentliches Vermummungsverbot haben. In spätestens 5 Jahren wird es niemandem mehr erlaubt sein, sich auf öffentlichen Plätzen zu vermummen. Warum? Weil wir 2 Jahre später die Gesichtserkennungssoftware einführen werden. Ja, sage ich voraus. Dann wird das alles so viel einfacher und sicherer. Wirklich. Sonst brauchen wir das alles nicht zu machen. Wir haben Datenerhebung durch die Polizei der Telekommunikation. Wir haben mittlerweile auch Hausarrest und Kontaktverbot. Also Hausarrest, so heißt nicht, es heißt Aufenthaltsverbot.
Dazu hätte ich kurz noch mal eine Frage.
Ja.
Du hattest eben gesagt, dass das, was eben mit dem Gebiet der Gemeinde, dass das relativ unspezifisch ist, aber eigentlich ist doch genauso wie irgendwie klar ist, wo die Grenzen von Nordrhein-Westfalen oder Deutschland sind, auch irgendwie jede Stadt oder jede Gemeinde hat ja auch irgendwie klar definierte Grenzen.
Ja. Was ist denn das Gebiet der Stadt, wo du dich normalerweise aufhältst?
Ja, das, was die Grundstücke, die zu dieser Stadt gehören, wo irgendwie im Grundbuch steht, das ist das Gebiet der Stadt.
Das Gebiet der Stadt, in dem du dich normalerweise aufhältst. Nicht die Stadt, in der du dich normalerweise aufhältst. Das Gebiet der Stadt. Welches Gebiet der Stadt? Wenn du sagst, das Gebiet der Stadt ist für mich das Stadtgebiet, sprich Köln. Okay. Ja, ist eine Auslegung. Meine Auslegung ist, das steht erstens in der Gesetzbegründung meines Erachtens nicht so deutlich drin und zweitens erst recht nicht im Gesetzestext. Ja, wie gesagt, auch da wieder, wenn man da hingeht und sagt, darf aber nur, vielleicht macht die Polizei es über Jahrzehnte hinweg so, dass sie sagen, sie dürfen Köln nicht verlassen. Wobei für mich so ein bisschen die Frage ist, wenn ich ernsthaft denke, der ist ein Terrorist. Ja, also muss der dann Köln verlassen oder was? Um seinen Terrorakt durchzuführen, ja, also ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es anders laufen wird und ich werde gleich noch ein paar Worte dazu sagen, warum das so gefährlich ist. War da noch eine Frage? Nee. Elektronische Aufenthaltsüberwachung. Eine der Sachen, sage ich auch bei jeder Fortbildung, grundsätzlich fände ich das ganz fesch. Das heißt nämlich Fußfessel. Bevor meine Mandanten in den Knast gehen, hätte ich die lieber mit einer Fußfessel in ihrem Wohnzimmer sitzen. Das ist definitiv die mildere Maßnahme. Nur zu sagen, eine Fußfessel zur Abwehr einer Gefahr im Sinne des 8, die sich auf eine Straftat von erheblicher Bedeutung bezieht, kann die dafür verantwortliche Person bei vorliegender Voraussetzung des 8, ne, also terroristische drohende Gefahr, dazu verpflichtet werden, ein technisches Mittel, mit dem der Aufenthalt dieser Person elektronisch überwacht werden kann, ständig in betriebsbereitem Zustand am Körper bei sich zu führen. Ah, jetzt ist er auf dem Klo. Was ist hier das Problem dieser elektronischen Aufenthaltsüberwachung? Erneut letzten Endes das Gleiche. Man darf einfach nicht vergessen, wir sind im Moment noch in einem Stadium, wo die drohende Gefahr, also eine Vermutung, dass irgendwann mal irgendwas passieren wird, als Eingriffsvoraussetzung genügt. Kurzer Exkurs ins Strafrecht, weil das für diesen Fall relevant ist. Es ist in Deutschland schon strafbar, wenn ich mit der Absicht, ein Terrorlager zu besuchen, Deutschland verlasse. Das ist strafbar, das ist eine Straftat. Jetzt könnte man ja erstmal sagen, ja, ist doch super. Ich frage mich immer, was passiert eigentlich, wenn der Typ da ankommt, sich das 2 Tage anguckt und denkt, das ist ja furchtbar hier. Die bringen echte Menschen um. Das mache ich aber nicht mit. Und zurückfliegt. Wofür wird der denn jetzt bestraft? Dass er sich anders überlegt hat oder was? Ja? Oder wollen wir, dass der denkt, ja, strafbar gemacht habe ich mir eh schon. Guck ich mal, was da passiert. Ja? Hier ist genau das Gleiche der Fall. Wir haben irgendjemanden, der guckt sich vielleicht Al-Qaida, gibt's das noch? Al-Qaida-Videos im Internet an. Guckt Enthauptungen, schickt einen Link zu seinem Kumpel und sagt, cool, oder? So, Polizei sagt, wow, der kriegt aber einen Fußfessel. Und der Typ sagt, warum? Ja, warum darf ich mich denn nicht über alles informieren und auch Dinge cool finden, die vielleicht andere Leute nicht cool finden? Ja? Gedankenpolizei. Ja, die Gedanken sind nicht mehr frei. Es gibt Dinge, die ich nicht mehr denken darf und die ich erst recht nicht mehr aussprechen darf. Genau. Die in Absatz 3 genannten Daten, nämlich die der Fußfessel, sind spätestens 2 Monate nach Beendigung der Maßnahme zu löschen. Soweit sie nicht für andere Zwecke verwendet werden. Gut. Doof. Strafvorschrift. Und jetzt wird es jetzt wird's Humbug. Auch hier wieder kurz was vorweggeschickt, um zu verstehen, was das für Folgen hat. Es gibt im deutschen Strafrecht den Straftatbestand des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Alle sagen mal Widerstand gegen die Staatsgewalt, das hieß mal so. Staatsgewalt haben wir nicht mehr, es heißt jetzt Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, steht aber das Gleiche drin. Heißt, wenn ein Beamter rechtswidrig gegen mich vorgeht und ich mich gegen den wehre, dann mache ich mich strafbar. Kurz gefasst. Rechtswidrig heißt nicht etwa, dass der ganz richtig handeln muss, sondern dass er sich wenigstens an alle Verfahrensvorschriften halten muss. Das heißt, er muss zuständig sein, er muss alle formalen Voraussetzungen erfüllt haben. Ob er dann im Einzelfall Recht hat oder nicht, ist eher egal. Das kann man ja später klären, aber dann muss ich mich erstmal an das halten, was der Polizist tut. Mit anderen Worten, wenn der Polizist mir ordnungsgemäß angedroht hat, dass er mir jetzt mit dem Gummiknüppel den Schädel einschlägt, dann ist egal, ob das rechtmäßig ist. Das kann ich später beim Verwaltungsgericht überprüfen lassen. Ich muss das auf jeden Fall, ist kein Jux, ich muss das mit mir machen lassen. Ja? Es gibt sogar eine Diskussion irgendwann aus den 70er Jahren, ob es einem sogar verboten ist, den Kopf wegzuziehen, wenn der Polizist schlägt, wenn es formal rechtmäßig ist. Egal. Jetzt haben wir eine neue Strafvorschrift, das ist das, was du eben angesprochen hattest, 34d. Mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer erstens einer vollstreckbaren gerichtlichen Anordnung oder einer vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt und dadurch den Zweck der Anordnung gefährdet, das ist Aufenthaltsanordnung, oder einer vollstreckbaren gerichtlichen Anordnung auf 34c 6 Absatz 1 oder einer vollziehbaren Anordnung und dadurch die kontinuierliche Feststellung seines Aufenthalts verhindert. Das ist Fußfessel. Was heißt das? Ich habe einen Polizisten, der kommt und sagt, Herr Mertens, Sie haben dies und jenes getan, hier komische SMS geschickt und so, finden wir seltsam. Sie verlassen mal eine Woche Ihre Wohnung nicht und das ordne ich jetzt auch sofort an, das gilt ab sofort. Ich sage, will Sie sich verarschen? Was heißt ab sofort? Was habe ich überhaupt gemacht? Ja, ich habe das jetzt erstmal angeordnet, das ist jetzt vollziehbar. Das kann die Polizei machen, die Polizei kann eine Anordnung für sofort vollziehbar erklären. Sie kriegen binnen 3 Tagen ein Schreiben vom Gericht. Ich sage, das halte ich aber für völlig rechtswidrig. Sie dürfen mich doch nicht in meiner Wohnung einsperren, das gilt doch nur für das Gebiet der Stadt. Der Polizist sagt, hören Sie, nur mal zum Mitschreiben. Sie haben gerade eine vollziehbare Anordnung bekommen. Sie dürfen Ihre Wohnung nicht verlassen. Punkt. Tschüss. Und geht. Ich sage, der spinnt. Geh runter, geh noch schnell einkaufen. Ich sage, Moment. Komm, halte dich einfach an das, was er sagt, dann kriegst du keine Probleme. Geh nach oben, kriegst 2 Tage später ein Schreiben vom Gericht drin. Sorry, was der Polizist da gemacht hat. Also so ein Unsinn. Ja, erstens waren sie da völlig falsche. Und zweitens war das nicht so vorvollziehbar. Und drittens geht das natürlich nicht auf ihre Wohnung. Das geht überhaupt gar nicht. Schönen Gruß, ihr Amtsgericht. Ich denke, krass, tun mal ihre Arbeit. Super. 2 Wochen später kriege ich ein Anhörungsschreiben von der Polizei. Verstoß gegen die Anordnung. Sie haben mich strafbar gemacht. Ich sage, spinnt ihr? Das Gericht hat doch gesagt, das ist nicht strafbar. Das Gericht hat doch gesagt, das durfte der überhaupt gar nicht. Hier gibt es keine Rechtmäßigkeitsprüfung drin. Ich muss mich einfach dran halten, wenn der Polizist das sagt. Sonst bin ich strafbar. Egal, ob der das durfte oder nicht. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Das steht hier drin. In der Gesetzesbegründung steht sogar noch mehr drin. Da steht drin. Ich raste aus, jedes Mal, wenn ich das vorlese. Steht sogar drin. Das ist. Bap. Muss kurz suchen. Ich mich jedes Mal so aufrege. So, haben wir es. 34d. Straftat bei drohender Gefahr. Steht übrigens ganz, also unglaublich wenig zu drin. Erstaunlicherweise. Nee, da steht es, glaube ich, nicht drin. Sondern an anderer Stelle. Da sieht man, dass es eine Ausnahme ist. Ne? Entsprechend, müssen dem Gebot der Verhältnismäßigkeit entsprechen, sind da auf das notwendige Maß zu begrenzen, klar. Also wenn die Polizei es nicht tut, ist halt blöd für mich. Die Anordnung darf somit keine an die Lebensführung der betroffenen Person unzumarktbaren Anforderungen stellen oder die Wahrnehmung berechtigter Interessen unmöglich machen. Beispielsweise muss es der betroffenen Person weiterhin möglich sein, einen Arzt, Rechtsanwalt, soziale Einrichtungen oder Behörden und Gerichte aufzusuchen, die außerhalb des Anordnungsbereiches liegen. Was würde man jetzt denken? Würde man denken, cool, kann ich ja hingehen. Ne? Wenn ich die richtige Ladung habe, gehe ich hin. Zu diesem Zweck kann die zuständige Polizeidienststelle der betroffenen Person insbesondere in Ausnahmefällen die Erlaubnis erteilen, sich von den betreffenden Orten zu entfernen oder sich dort aufzuhalten. Selbst dann brauche ich noch eine Erlaubnis. Ja, wenn ich sage, Entschuldigung, ich muss an dem Tag zu Gericht, ich habe bei euch keinen erreicht. Dann wird's ja, was soll man machen? Ne? Hätten sie halt kein drohender Gefährder sein dürfen. Passiert ihnen sowas auch nicht. Ja. Oh, sorry.
Aber ich kann ja direkt dann Rechtsmittel dagegen einlegen. Zum Beispiel einstweiligen Rechtsschutz.
Hast du einen Fax?
Antragen.
Hast du einen Fax zu Hause?
Also, ich kann ja kurz zum Beispiel meinen Anwalt anrufen.
Ja, und was macht der dann?
Dann kümmert er sich darum. Ja.
Nehmen wir mal an, es ist 19.30 Uhr. Und der Anwalt sagt, kümmere ich mich morgen früh drum.
Okay, es gibt ja. Also, es ging ja jetzt theoretisch um die Möglichkeit.
Klar, es geht immer um die Möglichkeit. Was am Ende passiert, weiß noch keiner, weil das Gesetz zum Glück noch nicht gibt.
Hm. Ja, ich meine, ist natürlich dann auch schwer, zum Beispiel einstweiligen Rechtsschutz dann, was dann entschieden wird, wenn es eine Gefahr möglicherweise, weil ich meine, wenn eine Gefahr möglicherweise besteht, dann kann man ja, hat man ja eine ziemlich gute Argumentationsgrundlage als Polizei oder als Gericht.
Wenn die Gefahr tatsächlich nicht besteht, war es auf jeden Fall erstmal 2 Tage, bevor du einen Beschluss vom Verwaltungsgericht hast, dass der einstweilige Anordnung stattgegeben wird. Ja? Also wenn du da um 19.30 Uhr einen Fax hinschickst und du hast da vielleicht gerade zufällig einen Richter sitzen, dann sagt der, puh, nicht meine Abteilung. Und am nächsten Morgen wird sich schon der Zuständige drum kümmern. Ja? Also klar kann man das. Es ist halt immer eine Frage des Praktischen. Unter uns, ich möchte nicht mal 10 Minuten widerrechtlich, also ich habe nichts gegen da, wo ich wohne, ja, aber ich möchte da nicht mal 10 Minuten drin eingesperrt sein. Ja, und wissen, wenn ich jetzt gehe, ist das strafbar. Okay. Gut. So, und jetzt das, was die Leute am allermeisten freut. Paragraph 38. Aufgrund dieses Gesetzes gilt für die richterliche Entscheidung eine von Absatz 1 Nummer 3 abweichende Frist für folgende Fälle. Was steht da in dem Absatz drin? Da steht drin, ich darf als Gericht jemanden maximal bis zum Ablauf des Tages festhalten, der auf den Tag folgt, an dem ich festgenommen worden bin. Ja? Ich kann also maximal 47 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden im Polizeigewahrsam bleiben und minimal, glaube ich, 24 Stunden und eine Minute. Das ist so. Ne? Also das ist das Längste. Dann musste das Gericht mich bisher rauslassen. Wie furchtbar liberal, oder? Maximal 2 Tage, ohne dass man was gemacht hat? Come on, ja? Aber auch das haben wir geändert. Denn es geht jetzt von 7 Tagen bis zu 1 Monat. Je nachdem, was man so tut. Wenn man zum Beispiel als terroristischer Gefährder dagegen verstößt, dass man das Haus nicht verlassen darf und man verlässt es trotzdem, obwohl man es ja nicht darf, kann man für 1 Monat in Haft genommen werden. Wohlgemerkt, Annahmen, Tatsache begründen oder konkrete Tatsachen, die Annahme begründen, dass irgendjemand in einem absehbaren Zeitraum einer ihrer Art nach halbwegs konkrete Tat begehen wird. Ja, das war die, erinnert euch, dass die Klausel, wo eben jeder gesagt hat, so richtig, also außer einem, so richtig sicher kann ich mich da nicht ausnehmen. Ja, das könnte auch auf mich zutreffen. Und wenn dann die Polizei kommt und sagt, Herr Mertens, bleiben Sie mal hier, ich will jetzt mich verarschen, ich bleibe natürlich nicht hier. Und die Polizei sagt, doch. Und ich sage, nein. Dann sagt die Polizei, alles klar, gehen wir zum Gericht und dann gehen Sie halt einen Monat rein. Ja, wenn Sie nicht von selber 3 Monate in Ihrer Wohnung bleiben, dann sperren wir Sie halt 1 Monat ins Gefängnis. Dann schauen wir mal. Andere Fälle, wie gesagt, 7 Tage, 10 Tage, 7 Tage. Und einer meiner Favoriten, zum Zwecke der Feststellung der Identität, also den Paragraphen, wenn man den schon sieht, zum Zwecke der Feststellung der Identität bis zu insgesamt 12 Stunden, wenn nicht was anderes angeordnet ist. Wenn man aber die Identitätsfeststellung vorsätzlich verhindert hat, bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen. Und wenn das Gericht anders entscheidet, darf die Freiheitsentziehung 7 Tage dauern. Das heißt, was machen die da? Es kommt immer mehr in Mode. Das haben die Ermittlungsbehörden natürlich auch festgestellt, dass die Leute sagen, ich sage nicht, wer ich bin. Gesichtserkennungssoftware haben wir noch nicht. Wir haben auch noch kein zentrales Register von allen Personen mit Foto. Ja, dann steht man da, dann hat jemand irgendwie bei einer Demo sich vermummt und ich weiß nicht, wer das ist. Das geht nicht. Ich muss den ja bestrafen. Der hat sich ja bei einer Demo vermummt. Das darf man nicht. Also will ich wissen, wer das ist. Außerdem ist es eine Ordnungswidrigkeit, wenn ich meine Personalie nicht angebe. Kann mit, glaube ich, bis zu 1.000 Euro geahndet werden. Geht also nicht. Den können wir nicht einfach laufen lassen. Bisher war es so, dass man 12 Stunden Zeit hatte, dann hat die Polizei irgendwann entnervt aufgegeben, dann ist er halt gegangen. Ja, eine Niederlage des Rechtsstaats. Ja, ist er so. Der vermummt sich doch bei der nächsten Demo wieder. Boah, braucht ja nicht so zu lachen. Ja? Bei der nächsten Demo ist er wieder vermummt. Dann hält er wieder 12 Stunden durch. Ja, und dann? Dann macht er es bei jeder Demo. Da vermummt er sich bei jeder Demo. Ja. Ne? Da guckt er. Ja. Also hat man gesagt, wir dürfen das verlängern. Und hat dann gesagt, auf richterliche Anordnung sage, bis zu 7 Tage. Jetzt kenne ich aus meiner beruflichen Praxis durchaus Leute, die sagen, ja, dann halt 7 Tage. Ja? Also, was wollen die denn in der Zeit rausfinden? Die wissen noch nicht, wer das ist. Was wollen die denn mehr rausfinden? Die haben dessen Fingerabdrücke nicht, die haben dessen Foto nicht und die haben dessen Namen nicht. Wenn die den jetzt 7 Tage da drin behalten, wird in der Zeit eine Datenbank aufgebaut, wo der plötzlich drinsteht? Natürlich nicht. Das ist beugehaft. Ja? Man behält den da drin, damit er seinen Namen sagt. Das ist das, was die tun. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage, was ist das denn hier? Das ist Polizeigesetz, ne? Das ist präventiv. Das soll eigentlich verhindern, dass eine Gefahr passiert. Was verhindere ich denn damit? Was verhindere ich? Was ist das für eine Prävention? Verhinderung bedeutet letzten Endes eigentlich nichts anderes, als dass ich sage, oder Prävention bedeutet nichts anderes, als dass ich sage, Gefahrenabwehr. Die Gefahrenabwehr einer durch eine Identitätsfeststellung war bislang für alle völlig klar, immer, dass ich jemanden in Anführungszeichen aufschrecke und sage, hör zu, du lungerst hier vor einer Bank rum seit 3 Tagen, hast aus deiner linken Tasche, da guckst du eine Wollmaske raus, du hast zwar einen Waffenschein, aber aus deiner rechten Tasche eine Pistole, Personalausweis mal her. Ja? Dann denkt er, gib den Personalausweis, der überfällt die Bank jedenfalls nicht mehr. Völlig klar. Das ist der Grund einer Identitätsfeststellung zur Gefahrenabwehr. Ich weiß, wer das ist und dadurch macht er das nicht mehr, was auch immer. Jetzt erkämpfe ich mir die Identitätsfeststellung zu einem Zeitpunkt, wo die Gefahr schon lang vorbei ist. Ja? Warum will ich denn jetzt noch dessen Identität haben? Der geht zu der Demo und vermummt sich. Sag ich ihm, du kommst raus, Identitätsfeststellung. Wir haben Sorge, dass du dich weiter vermummst. Der sagt, ich gebe euch meinen Namen nicht. Jetzt kassiere ich den ein, darf den bis zu 7 Tage da behalten. Der sagt, Leute, ihr habt meine Fingerabdrücke nicht, ihr habt meinen Namen nicht, ihr habt mein Gesicht nicht. Was wollt ihr denn in den 7 Tagen jetzt machen? Die sagen, ja, vielleicht sagst du uns ja deinen Namen, sonst lassen wir dich halt in 7 Tagen wieder gehen. Was für ein Quatsch. Ja? Also das hat nichts mehr damit zu tun, was die Polizei eigentlich tun soll. Und das, was die Polizei eigentlich tun soll, da haben sie ja angeblich nicht genug Leute für und ständig Überstunden. Ja? Damit wird Arbeit produziert und Aktenzeichen. Das ist alles, was passiert. Es ist überflüssig. Es hat auch nichts mehr mit Gefahrenabwehr zu tun. Ja, es ist einfach der Unwille, einzugestehen, dass man eben manche Leute nicht strafverfolgen kann. Das ist aber so. Und dann eigentlich auch so eine Sache, wo ich denke, hätte man positiver gestalten können. In 58 Absatz 4 wird nach dem Wort Schlagstock das Komma gestrichen und die Wörter und Distanz-Elektro-Impulsgeräte sowie als Schusswaffen eingefügt. Kurz und knapp, die deutsche Polizei oder die nordrhein-westfälische Polizei darf jetzt auch tasern. Ich hätte es gut gefunden, wenn man das Pistole und Schusswaffen dafür rausgestrichen hätte. Das hätte ich gut gefunden, ja? Dass man sagt, Pistolen, also wer mal eine Pistole in der Hand hatte, der weiß, dass man damit eh nicht weiter als 12 Meter gezielt schießen kann. Ja? Das schafft man nur in Actionfilmen. Ab dann streut das Ding so weit, da kann man nicht mehr gezielt schießen. Ja? Vor allem nicht, wenn man keine regelmäßige Ausbildung hat. Ein Taser reicht ungefähr 10 Meter weit. Dass eine Polizei Scharfschützengewehre braucht, dass eine Polizei in ganz besonderen Einzelfällen vielleicht auch Schnellfeuerwaffen braucht, habe ich ja Verständnis für. Ich kann mir nur wenig Szenarien vorstellen, wo es tatsächlich helfen würde. Also jedenfalls nicht auf dem Neumarkt. Aber das kann ich ja verstehen, dass man sagt, wir brauchen irgendetwas, denn die Bundeswehr dürfen wir ja, Klammer auf, zum Glück, Klammer zu, noch nicht im Inland einsetzen. Ja? Irgendwann werden wir auch das dürfen, denn irgendwann reichen die polizeilichen Maßnahmen nicht mehr aus. Aber man darf bei einem Taser eins nicht vergessen. Ich weiß, dass etliche Polizisten sagen, ich finde diese Waffe an meiner Hüfte auch scheiße. Ich habe da keinen Bock drauf, es gehört zur Dienstausrüstung. Aber ich habe vor allem Angst, dass ich sie viel zu schnell einsetze. Ja? Denn eine automatische Pistole wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr tödlich. Ja? Es gibt viele Stellen am Körper, wenn man da trifft, dann war es das sofort. Und es gibt viele Stellen am Körper, wenn man da trifft, dann war es das nicht sofort, aber binnen eines kurzen Zeitraums. Ein Taser, wenn ich an der einen Seite den Taser, an der anderen Seite die Pistole habe, und ich denke als Polizist, ja, der sieht schon gefährlich aus, jetzt dreht er sich auch noch um und kommt auf mich zu und brüllt irgendwas. Das wird wahrscheinlich Allahu Akbar heißen. Was mache ich jetzt? Ja? Also schnappe ich mir den Taser, weil ich denke, schädt ja nichts. Ne? Kann ich ja machen. Der ist ja bald wieder auf den Beinen. Ja? So, jetzt zimmer ich dem da den Taser rein. Der zuckt ein bisschen, übergibt sich. Erbrochenes läuft in die Luftröhre und der stirbt. Ja, gut. So ungefährlich ist ein Taser. Ne? Aber so schnell wird er eben eingesetzt. Deutlich schneller als eine Pistole. Also nachweislich. In vielen Ländern, wo man das gemacht hat, sagen viele Studien, ein Taser wird deutlich schneller eingesetzt, weil er den Polizisten die Hemmung nimmt, weil er als ungefährlich gilt oder als kaum gefährlich gilt, als kurze Waffe, um jemanden für einen kurzen Zeitraum handlungsunfähig zu machen. Nochmal, wenn ich für meine Mandanten wählen könnte, ob die einen Taserbolzen oder eine Pistolenkugel in die Brust geschossen bekommen, würde ich mich immer für den Taserbolzen entscheiden. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ob ein Polizist einen Taser hat und eine Pistole oder lieber nur einen Taser oder vielleicht wie Polizisten in anderen Ländern gar nichts dergleichen, weil man es nämlich in der Regel nicht braucht und weil es nur oder in vielen Fällen völlig unnötige Gewaltakte, völlig unnötige Verletzungen und auch völlig unnötige Todesfälle provoziert. Dann bin ich derjenige, der sagt, eigentlich brauchen wir so richtig schwere Waffen überhaupt gar nicht. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner einem Polizisten mit mehr oder mit weniger Respekt begegnet, weil er eine Schusswaffe an der Seite hat. Das ist jedenfalls meine Meinung. Das sind die Sachen, die dieses Gesetz einführt. Es ist mir ein Rätsel, warum da nicht viel mehr gegen gesagt wird. Es ist mir ein Rätsel, warum diese Diskussion irgendwie so unter dem Bildschirm verläuft. Es ist mir ein Rätsel, warum in Bayern 30.000 Leute auf die Straße gehen und man dieses Gesetz verabschiedet, als sei es nichts, als sei es das Notwendige, was wir brauchen. Ich bin der Meinung, dass wir es nicht brauchen. Schon jetzt darf die Polizei meines Erachtens mehr als genug. Schon jetzt hat die Polizei, sage ich einfach mal so, viel zu viel zu tun. Schon jetzt hält sich die Polizei leider in vielen Fällen gar nicht an das, was sie darf. Und sagt im Nachhinein, dass man das wohl gedurft hätte. Und schon jetzt, ich kann da durchaus ein Lied von singen, sagen viele Gerichte, ja meine Güte, wie schwer wollen sie es denn der Polizei noch machen? Ja, so nach dem Motto, man kann sich halt nicht an alles halten und die machen das doch nur zu unserem Besten. Ich schließe diesen Vortrag, ich kann dann gleich gerne noch Fragen stellen. Ich schließe diesen Vortrag mal mit einem netten Auszug aus einer Polizeisendung bei ZDF Neo. Da gab es mal so einen Abend hinweg immer wieder Polizisten und Bodycams. Und da sagte eine Polizistin allen Ernstes, ja, sie wird das nicht verstehen, wenn sie dann da so einen Typen auch mal was rauer anfassen, dann kämen immer Leute und sagen, ey, lassen Sie den Mann in Ruhe. Die Leute sollten sich einfach mal angewöhnen, dass sie wüssten, wie sie den Job zu tun haben und dass man ihnen einfach vertrauen sollte, sie würden das schon so machen, wie sie es machen müssten. Das ist gelebter Polizeialltag. Das ist das, was ich als Anwalt jeden Tag erlebe. Und das ist das, was mit diesem Gesetz natürlich noch vertieft wird, weil viele Dinge, die die Polizei jetzt macht und sich zurecht biegt, dann plötzlich erlaubt sind. Ich finde, alles, was anlasslos, ohne dass ich einen Anlass dafür gesetzt hätte, in meine Rechte eingreift, für nicht von der Verfassung gedeckt, für überflüssig, für rechtswidrig und vor allem für gefährlich. Denn da kann unser Herr Innenminister es noch so oft anders behaupten. Wir haben es eben gesehen, durch diese neuen Gefahrenbegriffe und durch diese neuen Anordnungsmöglichkeiten ist letzten Endes jeder verdächtig, denn jeder ist ein Gefährder. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Vielen Dank.
Ich habe, also danke einmal, und ich habe eine Frage. Wenn ich zum Beispiel Beef mit meinem Nachbarn habe und der Polizist ist, ich weiß jetzt nicht, wie da die Hierarchien sind, vielleicht ein Straßenpolizisten, ganz einfacher, könnte
er mehr werden als du, ja.
Könnte der dann einfach, weil wir eben Beef miteinander haben, mir zum Beispiel, so wie du das vorhin berichtet hast, einen Hausarrest auferlegen, der dann von mir aus 3 Tage später zwar widerrufen wird und das 2-mal im Monat?
Also... Also er könnte das. Ja, er hätte dazu die polizeiliche Möglichkeit. Ob das dann tatsächlich so passiert. Ne? Also am Ende läuft es immer über die Behördenleitung. Ja, also das der Anordnungsbefugnis, muss ich jetzt mal ganz genau gucken, wie da die, der Gesetzeswortlaut ist. Anordnungsbefugnis, bababab. So, Maßnahmen werden auf Antrag der Polizei durch das Amtsgericht angeordnet, bla bla bla. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung durch die zuständige Behördenleitung oder deren Vertretung getroffen werden. Das heißt, die Anordnung selber erfolgt technisch durch die Behördenleitung. Dass aber so ein Behördenleiter, ja, 4 goldene Sterne auf der Schulter, sich nicht jede einzelne Anordnung mal kommen lässt, sich da durchliest, guckt, was da noch richtig ist, ne? Sondern dass es da wieder Unterhierarchien gibt und letzten Endes jeder einzelne Polizist vor Ort entscheidet, und sei es auch nur für den Behördenleiter, ist auch klar. Die Möglichkeit besteht, ja. Ne? Es ist unwahrscheinlich, aber die Möglichkeit besteht.
Es geht mir um Diskussion mit anderen Menschen, wenn ich die überzeugen muss.
Alles gut, alles gut. Deswegen sage ich, die Möglichkeit besteht, ja.
Danke.
Hier vorne hat man...
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich fand es sehr spannend und informativ. Mich würde noch interessieren, wie du... Oder was du denkst, wie es jetzt zu so einem ziemlich radikalen Wandel in Polizeigesetzen kommen konnte. Also ich habe das Gefühl, dass andere Gesetze, schärfere Gesetze eher immer mit der Zeit sukzessive irgendwie kamen und dass man davon nicht so viel mitbekommen hat. Und jetzt ist es ja irgendwie anders. Also du hast irgendwie Rechtsruck angesprochen, das ist ja wahrscheinlich allen klar. Aber ich verstehe nicht so ganz, wie jetzt so eine extreme Maßnahme irgendwie auf diese Schnelle durchkommen konnte oder jetzt, genau.
Also das Ganze hat angefangen in Bayern, erstaunlich, ne? In Bayern haben die Behörden oder haben die hat das Parlament gesagt, also der Bayerische Landtag hat gesagt, wir machen so ein strengeres Polizeigesetz. Hintergrund war, dass sich die Innenminister des Bundes und der Länder hingesetzt haben und gesagt haben, wir machen so etwas wie ein sogenanntes Musterpolizeigesetz. Die Gesetzgebungskompetenz für das Polizeirecht liegt bei den Ländern. Das heißt, jedes Land kann sein eigenes Polizeirecht machen. Und jetzt, oder dann haben sich die Innenminister zusammengesetzt und gesagt, wie machen wir das? Soll es zum Beispiel wieder ein neues Bundesmusterpolizeigesetz geben? Da hat man wohl gesagt, das ist uns gesetzgeberisch zu riskant, nachher hält das nicht, dann gibt's das nicht und sonst irgendwas, das ist blöde. Also vereinbaren das die Innenminister untereinander. Ja, das heißt, die Innenminister aller Länder haben sich hingesetzt und überlegt, was machen wir? Und zwar natürlich erstmal derjenigen Länder, die jetzt nicht, oder die Innenminister der Länder, die schwarz, schrägstrich, schwarz-gelb, schrägstrich, schwarz, was auch immer regiert sind. Ja? Und das dürfte einer der Gründe sein, warum es jetzt auch in Nordrhein-Westfalen kommt. weil wir jetzt wieder eine Regierung haben, die das Heft des Handelns wieder in die Hand nimmt. Oder so. Warum jetzt gesellschaftlich der Bedarf nach schärferen Polizeigesetzen besteht? Ich kann mir das nur so erklären, dass das ganze AfD-Geschwafel und das, was Horst Seehofer da an Unsagbarem natürlich gesagt hat, natürlich in der öffentlichen Meinung immer wieder publiziert und wiederholt wird und das Ganze langsam aber sicher und unmerklich nach rechts rückt. Ja? Also jeder Satz, der nicht gesagt werden darf, wird 6-mal wiederholt als nicht sagbar und danach ist er dann im allgemeinen Vokabular. Ja? Und da kommt es natürlich dann sehr gelegen, wenn irgendwelche Straftaten begangen werden, die man dann öffentlichkeitswirksam irgendwelchen Leuten in die Schuhe schieben kann, die möglicherweise überhaupt gar nichts damit zu tun haben oder die möglicherweise die Straftaten aus ganz anderen Gründen begangen haben, als aus denen, warum es behauptet wird. Ja? Also jemand, der hier mit Betäubungsmitteln dealt und der aus Tunesien kommt, der ist kein Zeichen dafür, dass alle Ausländer kriminell sind. Und der ist auch kein Zeichen dafür, dass alle Ausländer, die hier hinkommen, um mit Drogen zu dealen. Sondern es ist ein Drogendealer. Ja. Also wenn deine Frage beantwortet ist, sorry. Gut.
Ich habe gelesen, dass in Bayern jetzt verschiedene Studierende eine Verfassungsbeschwerde eingereicht haben bei dem Landesverfassungsgericht. Was könnte man, also was erwartest du da oder kann man da vielleicht irgendwas erhoffen oder ist das vielleicht eine Gelegenheit oder?
Ich bin kein Experte fürs bayerische Polizeirecht. Ich weiß, dass das bayerische Polizeirecht noch einen Schritt weiter geht als das, was hier drin steht. Ja? Also da sind noch ein paar Sachen ein bisschen schärfer. Was mich aber auch wundern würde, wenn es nicht so wäre in Bayern. Die Sache landet jetzt, ich glaube in Bayern heißt es Bayerischer Verfassungsgerichtshof. Ich habe keine Ahnung, wie liberal der ist. Wenn er so liberal ist wie der Rest der bayerischen Justiz, dann werden die halt schulterzuckend fragen, warum man dagegen eine Verfassungsbeschwerde einlegt. Möglicherweise sagen die aber auch, es gibt Teile, die auch uns stören. Ja, also ich finde es ganz erheblich, ich habe ein ganz erhebliches Störgefühl, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, wenn man Leute nur aufgrund einer Vermutung für 30 Tage ins Gefängnis stecken kann. Ja, das ist sowas, wo ich denke, irgendwie passt das nicht mit dem zusammen, was ich so kenne. Ja, also das macht man vielleicht in Ländern, wo man Leute in orangen Overalls steckt und ausländische Gefängnisse packt, aber bei uns irgendwie nicht. Ja, aber es ist anders, es wird auch anders. Ich halte Teile für verfassungswidrig. In Nordrhein-Westfalen geht es nicht ans Landesverfassungsgericht, weil das Landesverfassungsgericht keine Grundrechte überprüft, sondern man würde direkt ans Bundesverfassungsgericht gehen. Ist leider auch nicht mehr das, was es mal war, jedenfalls mit der aktuellen Besetzung nicht. Aber ab dem Zeitpunkt, wo das Gesetz in Kraft ist, also quasi am Tag des Inkrafttretens, kann losgelegt werden. Ja, jeder Bürger, der sich in seinen Rechten betroffen fühlt, kann sagen, ich bin da potenziell von betroffen. Ja? Auch auf mich trifft die Subsumption als konkreter Gefährder. Oder als drohender Gefährder. Ja?
Ich habe eine Frage zur Definition der drohenden Gefahr.
Meine Frage bezieht sich auf die Definition der drohenden Gefahr. Da war ja die Suche nach vergleichbaren Tatbeständen, ja, die vielleicht schon mit Rechtsprechung existieren. Mich erinnert es sehr an den Begriff des Gefahrenverdachts, den wir zum Beispiel in § 12 Polizeigesetz haben, also wo ja auch auftaucht, dass Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass etc. Ja. Sehen Sie da wesentliche Unterschiede oder könnte man das vergleichend heranziehen?
Also nein, das stimmt. Ich sehe allerdings die wesentlichen Unterschiede dahin, dass ich ganz viel in die Zukunft verlagere. Also grundsätzlich stimmt das. Es geht darum, dass ich sage, ich habe Tatsachen, die Annahme rechtfertigen. Ja, das ist noch eine Formulierung, wo ich sage, ich will nicht sagen, da könnte ich mich mit anfreunden. Aber das ist das, wo man sagt, da kann man noch mit arbeiten. Aber dass die Person absehbarer Zeitraum, ihre Art nach konkrete Weise, wenn man das alles zusammentut, dann kommt da so ein Wischiwaschi-Gemisch raus. Ja, dass man die einzelnen Tatbestandsmerkmale, also einzelne Tatbestandsmerkmale sind ja dazu da, sich jeweils miteinander zu beschränken. Die widersprechen im Wesentlichen einander nicht, sondern da reicht eine bestimmte Handlung aus, um möglicherweise alle Tatbestandsmerkmale auf einmal zu erfüllen. Ja, klar ist, es wird Rechtsprechung geben. Und wie gesagt, auch hier nochmal, für mich ist klar, kein Polizist wird auf die Idee kommen, wenn ich in einen Baumarkt gehe und da eine bestimmte Menge oder eine kleine Menge an haushaltsüblichem Zeug kaufe, mit dem man eine Bombe kaufen kann, dass man sagt, der Mertens ist als nächster dran. Ja, der Punkt ist eben, im Moment weiß noch keiner, was das bedeutet. Und wenn es dieses Gesetz irgendwann mal gibt, gibt es eben unglaublich viele Möglichkeiten. Und das Problem ist immer die Möglichkeit. Ja, also jedenfalls für mich.
Das ist aber interessant.
Wer auch immer. Mikro ist da.
Genau, ich habe noch eine Frage, wie man jetzt weiter verfahren könnte. Also ich weiß, dass es ein Bündnistreffen und so geben soll in NRW, aber was für Möglichkeiten gibt es denn rechtlich gesehen, dagegen zu protestieren? Also beispielsweise, wenn man genügend Petitionsstimmen hätte, könnte man sowas kippen, oder wenn man eine Sammelklage ans Sammelklagen sind, glaube ich nicht, ja, egal.
Aber also, weiter, mein Gesichtsausdruck zeigt manchmal einfach nur, dass ich nachdenke. Nicht, dass ich genau. Irgendwas für...
Also ich meinte, ich weiß nicht, wie es mit Sammelklagen aussieht, ja? Wegen VW. Ich weiß nicht genau. Mhm. Aber wenn man sowas machen würde an das Bundesverfassungsgericht, ob man da vielleicht mit so und so viel Prozent Gegenstimmen sowas kippen könnte, oder was ich mir auch vorstellen könnte, jeder Bezirk hat ja so seinen Abgeordneten, auch im Landtag, ob man den nicht irgendwie, keine Ahnung, beeinflussen könnte, wenn das jeder Bezirk macht.
Mhm. Also dieses Besuch deinen Abgeordneten ist tatsächlich eine gute Idee. Das Problem ist nur, jedenfalls meiner Erfahrung nach, Leute, die in SPD- und Grünen-Bezirken wohnen, die sind eh dagegen, weil das ist Opposition, ja, egal ob die das Gesetz gut oder schlecht finden, die sind halt dagegen, weil es kommt von den anderen. Und CDU und FDP-Abgeordnete, wenn man da hingeht, dann werden die nicht sagen, von wegen, stimmt, jetzt, wo sie es mir sagen, ich sehe es auch gerade, ne? Sondern die kriegen von ihrem Fraktionsvorsitzenden gesagt, hör zu, du machst das, sonst landest du nächstes Mal auf Listenplatz 88. Ja? Und dann machen die das. Also die Idee ist gut, und ich hab das selber auch schon teilweise, also bei anderen Sachen gemacht, Abgeordnete angeschrieben, per Mail oder persönlich dahin gegangen. Das kann eine gute Idee sein. Ob es was nützt, weiß ich nicht. Rechtlich kann man gegen ein Gesetz relativ wenig machen, muss man einfach sagen. Die sicherste oder beziehungsweise die effektivste Methode, wenn sie denn Erfolg hat, ist immer noch das Bundesverfassungsgericht. Ja, weil das Bundesverfassungsgericht sagt, Gesetz weg, nochmal. Ja? Da braucht man noch nicht sowas wie eine Sammelklage. Jeder kann Verfassungsbeschwerde einlegen, der von einem Gesetz betroffen ist. Kostenfrei. Kein Jux. Verfassungsbeschwerde, geflügeltes Wort, die Verfassungsbeschwerde passt auf eine Postkarte. Ja, hiermit lege ich Verfassungsbeschwerde gegen die und die und die und die und die Paragraphen ein. Ich bin betroffen, weil ich Bürger des Landes Nordrhein-Westfalen bin. Die Gesetzesbegründung selbst sagt, dass ich möglicherweise davon betroffen bin. Ja, ich rüge die Verletzung von Artikel 1, 2, 3, 4, 5 bis 19. 103, 100, 101, 103, 104. Zack, fertig, abschicken, gucken, was das Bundesverfassungsgericht daraus macht. Ja, es darf nur nicht zu grober Unsinn sein, sonst gibt es eine Ungebühr, Buße bis zu maximal 1.000 Euro. Ja, das ist das. Ich bin kein Experte für Petitionen, Volksabstimmungen, Volksbegehren und sonst irgendwas. Ich muss gestehen, dass ich auch die Begriffe häufig durcheinander werfe. Du kriegst aber ein Gesetz damit auf jeden Fall nicht weg. Also du kannst nicht quasi sagen, aber 6 Millionen sind dagegen und deswegen muss das Gesetz verschwinden. Ich meine, da vorne geht schon eine Hand hoch. Die Dame weiß es möglicherweise besser als ich. Nein, okay, sorry. Ich meine, es wäre so, dass du maximal eine Neubefassung des Landtags damit hinbekommst. Ja, das heißt, dass der Landtag sagt, ah, okay, jetzt haben sich das 340.000 Bürger, finden das doof, da gucken wir uns das nochmal an. Ne? Dann kriegen die das und dann entscheiden die natürlich komplett neu darüber.
Nee, ist viel länger. Eine schlechte Position.
Ja, da wollte ich einfach nur noch mal nachhaken.
Ja.
Das heißt, das Gesetz gibt es zwar noch nicht, aber wir können jetzt fast nichts tun, damit es das auch nie geben wird.
Genau. Willkommen in der Demokratie. Also tatsächlich, was heißt, man kann nichts tun? Es gibt diese schöne Textzeile von den Ärzten, die ich immer gern zitiere, ne? Lass uns diskutieren, denn in diesem schönen Land ist zumindest theoretisch jeder furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. Also lass uns drüber reden, Diskussionen sind okay. Ja? Das kann man tun, aber die Entscheidung, lass mal bitte den klügsten Männern der Welt, ne? Und Frauen. Und das ist ja der Grund. Also es gibt ein Aktionsbündnis dagegen, wo Bündnisse, Leute, Vereinigungen gesagt haben, mit uns nicht. Die mobilisieren im Moment, aber kann ich die Leute da an dich verweisen?
Ich wollte gerade sagen, also wenn ihr Infos dazu wollt oder Bock habt, dann kommt gleich einfach kurz auf mich zu, dann können wir da irgendwann drüber sprechen. Wir haben auch eine öffentliche Mailingliste.
Genau.
Demnächst findet ein neues Vernetzungstreffen statt. Wir planen dann eine große Demo. Also ich kann euch da dann ein bisschen Infos zu geben, wenn ihr da dazu habt.
Genau, also da, das ist im Moment so das, was, was los ist. In Bayern hat es das auch gegeben. Ich glaube, in Sachsen und in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, ich glaube Niedersachsen, geht es jetzt auch los, dass die Leute das merken. Also es ist tatsächlich erstaunlich, wie man ja jetzt auch heute sieht, tatsächlich erstaunlich, wie viele Leute es plötzlich interessiert. Also ich habe auch das Gefühl, dass gerade durch dieses, also absurd das klingt, durch die Tatsache, dass plötzlich die Polizei WhatsApp mitliest, sind alle Leute empört. Ja? Also die Daten kann man ja WhatsApp geben und so, aber dass die Polizei das jetzt auch mitliest, was ich meiner Freundin für links schicke, das geht halt nicht. Ja? Also möglicherweise haben sie da an der falschen Stelle eine Grenze überschritten, von der sie nicht dachten, dass das ein Problem wäre. Aber nochmal zurück zum Ernsthaften. Es ist tatsächlich so, das Gesetz soll kommen. Rechtliche Handhabe hat man noch nicht. Ab dem Tag des Inkrafttretens kann man Verfassungsbeschwerde dagegen einlegen. Eine einstweilige Anordnung wird das Verfassungsgericht jedenfalls auf deine Anregung hin nicht machen. Einstweilige Anordnung würde bedeuten, dass man schon bevor das Gesetz in Kraft tritt zum Bundesverfassungsgericht geht und sagt, du verhinderst bitte, dass es überhaupt in Kraft tritt. Da sind aber ganz gesteigerte Voraussetzungen für notwendig und nimm es mir nicht übel, du bist niemand, den man im Zweifel direkt erstmal für 30 Tage wegen Terrorismusverdacht in eine Wohnung steckt. Da haben die Polizisten ihre 10, 12, 15 Spezies, die das auch wissen und die werden einkassiert. Ne? Das sind die, die am Tag nach Inkrafttreten direkt erstmal einfahren. Und die könnten theoretisch vorher schon sagen, wow, 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 da will ich aber gar nicht, dass es in Kraft tritt, weil dann ist meine Freiheit dran. Das sind aber die, die jetzt schon streiten mit Verwaltungsgericht und sonst irgendwas. Das meinte ich mit, du bist wahrscheinlich niemand von denen, denn sonst wüsstest du schon, dass du auf bestimmten Listen stehst und würdest schon regelmäßig vom Staatsschutz E-Mails kriegen. Da noch einer?
Da hinten ist der Twix. Ich wäre jetzt wieder zu sehr ins Detail gegangen. Also ich fand es echt gut, dass wir jetzt eher über allgemeine Dinge reden. Also
okay.
Ich hatte noch eine Frage. Das war ja der Wortlaut terroristische Gefahr. Ist es terroristisch genau definiert?
Also ja, Terrorismus ist definiert oder es gibt den Straftatbestand der terroristischen Vereinigung. Und die terroristische Vereinigung wiederum steht in 129a StGB. Aber in dem Fall ist es umgedreht. Man stellt bestimmte Voraussetzungen auf und sagt, wenn diese Voraussetzungen vorliegen, dann ist es eine terroristische Gefahr. Ja, das heißt, das Wort Terrorismus wird in Anführungszeichen dadurch nicht legal definiert, aber dadurch aufgefüllt, dass man sagt, wenn die Voraussetzungen erstens, zweitens und drittens vorliegen, dann ist es eine terroristische drohende Gefahr. Das heißt, Terror ist letzten Endes das, was hier drin steht, dass du nämlich entweder die Bevölkerung auf erhebliche Weise einschüchtern willst, Behörde, Organisation, Organ etc. rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung nötigen willst oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen Grundstrukturen eines Staates bla 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 beseitigen oder beeinträchtigen willst. Wenn eine dieser drei Voraussetzungen auf dich zutrifft, dann herzlichen Glückwunsch, gehörst du zu den drohenden terroristischen Gefährdern. Die Polizei wird Ihnen Vorschläge unterbreiten, wo Sie die nächsten 30 Tage verbringen.
Ja, ich hätte noch eine. Du sagtest ja eben, du siehst eine gewisse Tendenz, dass in 2 Jahren dann, was hast du gesagt, Vermummungsverbot.
In 5 Jahren öffentliches Vermummungsverbot, genau.
Und solche
spätestens.
Ja. Wie siehst du denn, oder siehst du auch eine Tendenz für den Fall, also dass es jetzt in Kraft tritt und es wird eben durch die Polizei auch ausgeführt und so weiter. Man hat die Fälle, wo Leute kontrolliert werden, man hat möglicherweise auch Fälle, die dann durch die Presse gehen etc., was man ja alles noch nicht weiß, vielleicht wird es ja von der Presse auch verschwiegen. Mhm. Wie siehst du die Tendenz, dass es möglicherweise wieder in der Spirale nach oben geht, sage ich mal, dass es dann eben wieder abgeschafft wird, das Gesetz, oder entschärft wird, etc. pp. Kannst du dir sowas vorstellen?
Ich benutze immer die, ich glaube, 1911 eingeführte oder 1913 oder 14 eingeführte Sektsteuer. Die hat man damals eingeführt auf französische Schaumweine, weil man gesagt hat, wenn die Franzosen hier einen Sekt verkaufen, dann bezahlen wir damit unsere Kriegsflotte. Die gibt's heute noch. Ja, ich glaube. Ja.
Du meinst der.
Danke. Ich glaube nicht, dass, also erfahrungsgemäß wird kein Gesetz, das dem Staat mal einmal in die Hand gegeben wurde und mit dem er was erreichen kann. Erfahrungsgemäß wird kein Gesetz wieder zurückgenommen. Die werden vom Bundesverfassungsgericht, wenn überhaupt, kassiert und dann macht man ein neues. Ja, das sind, meines Erachtens sind das Beruhigungspillen, die einem wir gegen die dienen. Wir Guten, auf die dieses Gesetz nicht zutrifft, gegen die paar Bösen, die es erwischt. Und das ist also der essentielle Fehler in jeder dieser Diskussionen, anzunehmen, man sei der Gute.
Ja, ich bin ja eine Generation. Ich habe da Memo, aber ich versuch's mal. Ja?
Ich bin sehr beeindruckt, dass Sie plötzlich so energetisch leiden als Jurist, von dem 15 Jahre lang nichts zu hören war, wo das Internet immer mehr die Bevölkerung geplagt hat. Ja, man kann sagen, seitdem das Internet von der Wirtschaft gekapert wurde, da gab es da nur Frieden auf der juristischen Seite. Man hatte Akten und hatte, sie haben immer gerne Akten, das weiß ich. Und wenn es um Verhalten von Menschen geht, war immer die Idee, mit dem Strafrecht zu wedeln, um damit Gehorsam zu erzwingen. Heute ist es so, dass die gehorsamsten Akteure der Welt sind heute Computer. Und diese Akteure werden gekauft von Leuten, die diese Computer unterhalten können. Sie brauchen sehr viel Energie, diese Computer, um alles das, was sie sich noch nicht vorstellen können, was sie nur befürchten, aber das Speichern dieser Datenmengen können nur Leute, die sehr viel Geld haben. Dieser Staat gehört nicht dazu. Und auch befreundete Staaten in Europa auch nicht. Und wenn Sie weiterhin nur von Befürchtungen sprechen, dann haben Sie zwei Punkte vergessen. Die Geschichte Europas, die sehr erfolgreich mit Befürchtungen Geschäfte gemacht hat. Da müssen Sie alle Kirchen Europas erstens als Terroristen verhaften, weil die ein Geschäftsmodell jahrhundertelang gepflegt haben, wo die Angst die zentrale Größe war. Und Sie müssten heute beginnen zu erklären, warum überhaupt Leben in Europa noch lebenswert ist. Und das wäre ich mal gespannt. Also Ihr Leiden habe ich ein bisschen verstanden, ja, mit den Paragraphen und der Verzweiflung, dass es mit der Wirklichkeit nicht so eng zusammenhängt. Mehr kann ich jetzt leider nicht sagen, sonst müsste ich eine eigene Veranstaltung bringen.
Danke.
Haben wir noch Fragen?
Da, ganz hinten.
Da hinten. Ja, da, ungefähr da hinten irgendwo.
Ab wann würde man damit rechnen, dass es in Kraft tritt, das Gesetz?
Hast du den Zeitplan auswendig?
Also die wollen das vor der Sommerpause noch durchführen und dann wäre es halt...
Ich glaube Oktober, ne?
Ab Oktober
wäre es... Ja, ich meine 15. oder 16. Oktober ist der Stichtag, wo es in Kraft treten soll und letzter Plenartag vor der Sommerpause, Mitte oder Ende Juli soll
die... Die Woche nach dem...
Okay.
Wir müssen was tun.
Achso, ich würde ganz kurz, wenn keine Fragen bestehen, mal eben die Möglichkeit nutzen. Wenn keine Fragen mehr bestehen, würde ich mal eben kurz die Möglichkeit nutzen und euch gerne alle am 3.6. zu unserem Vernetzungstreffen vom Bündnis einladen. Da
Das wird in Düsseldorf im Zack stattfinden und geht von 11 bis 16 Uhr ungefähr. Wir haben, also das ist schon unser drittes Treffen, es gibt auch schon AGs, es gibt auch schon relativ viel Arbeit hinten dran, aber wir freuen uns halt immer, wenn mehr Leute mitmachen. Und da vorne kam eben irgendwie Petition rein und so. Es gibt beispielsweise auch schon eine Petition von Campact. Also es gibt schon ganz viele Möglichkeiten und wie gesagt, für nähere Infos sprecht mich einfach gleich an oder so.
Dazu noch zwei Sachen da im Anschluss, ganz kurz. Es gibt eine Mailingliste, hatte Lisa auch gerade schon gesagt. Das heißt, da kann man sich mehr oder weniger problemlos drauf anmelden, wenn man wissen möchte, was da passiert, was da los ist. Vor allem, und das finde ich eigentlich eine ganz nette Idee, es gibt Postkarten.
Man muss nicht
irgendwie besonders offiziell sein, sondern ja. Das kann jeder machen, der möchte. Das ist mir klar. War vielleicht missverständlich. Es gibt eine Reihe an Postkarten mit sehr kleinen, griffigen Bildern und Slogans, so nach dem Motto, 4 Wochen Knast umsonst kannst du haben, ja, oder 4 Wochen grundlos Knast kannst du haben, oder das neue Polizeigesetz bringt das Einhorn zum Weinen oder sowas, ja, also Begriffe, Fotos, Bilder, die ich ganz griffig finde, kann man sich runterladen, kann man sich verschicken oder sonst irgendwas, was einem gefällt, es gibt schon mehr als genug. Ich kann nur an das anschließen, was du gerade gesagt hast. Es gibt nicht viele Möglichkeiten. Ja? Aber eine der wenigen Möglichkeiten ist, dass man genug Leute findet und zu sagen, lass die Scheiße sein. Wir brauchen diese Scheiße nicht. Ja? Und das kann man auch dann Scheiße nennen. Das schafft man aber nur, und damit schlage ich dann, also habe ich dann auch wirklich nichts mehr zu sagen, das schafft man nur, wenn man Ahnung von der Materie hat. Deswegen war die heute da, jetzt habt ihr sie. Und dass man den Leuten sagt, das und das und das und das ist der Grund, warum wir das nicht brauchen und warum es gefährlich für alle ist. Also, ich habe nichts zu verbergen, für mich ist das nicht gefährlich. Sagen wir mal zu, wenn ich dir die Gefährderdefinition runterrassel, dann wette ich mit dir, du wirst nicht sagen können, da fällst du nicht runter. Und das ist der Punkt. Ja? Es geht nicht darum, dass ich sagen muss, mich wird man schon bestimmt nicht erwischen. Ja? Ich weiß, dass es ganz viele Definitionen im Strafgesetzbuch gibt, wo ich nicht drunter fall, wo ich sicher sagen kann, das bin ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht, da muss ich mir auch keine Sorgen machen. Aber wenn es so eine Definition gibt wie, wer was Böses tut, wird dafür bestraft, oder eben in dem Fall, wer vielleicht mal irgendwann vorhat, Scheiße zu machen, der kann bis zu 30 Tage ins Gefängnis, dann ist das so, ich denke, vielleicht glaubt die Polizei, dass ich irgendwann mal vorhabe, das zu tun. Ja, und es bleiben nur noch wenig Möglichkeiten, deswegen kann ich nur ans Herz legen, es ist völlig unverbindlich, es ist keine Arbeit, außer dass man vielleicht mal aufstehen und zu einer Demo gehen muss, wendet euch an Lisa und die nimmt das, gibt euch die Infos dafür. Ja. Gut, das war's. Gerne.